So, Aufnahme läuft. Ja, jetzt bin ich auch Marketingopfer geworden. Ich habe mir gestern für 9,90 € eine Tafel Dubai-Schokolade gekauft. Die
Nein,
teuerste
tatsächlich.
Tafel Schokolade ever. Aber die war auch echt gut, ne?
Schmeckt gut. Ja, für 9,90 € muss die gut schmecken.
Aber es war sie auch echt wert.
Ich wehre mich tatsächlich aktuell noch sehr dagegen.
Ja gut, der Trend ist ja fast schon wieder vorbei, aber ich konnte da gestern nicht dran vorbeilaufen und das war ein Impuls, ich musste zugreifen und der Preis hat mich nicht geschockt, aber wie gesagt, sie war es wert. Naja gut,
Ja, meine
dann.
Hoffnung war ja, dass die irgendwann billiger werden, weißt du?
Ah, wenn der Trend vorbei ist, macht sie keiner mehr. Aber na gut, dann legen wir doch einfach mal los.
Hey, ihr Leichtmatrosen! Alle Mann an Bord!
Ja, Thorsten. Kanaren geht immer, hieß
Ja.
eine unserer letzten Folgen oder die vorletzte Folge hieß so. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, war es die vorletzte
Weil du ja auch direkt
Folge.
von den Kanaren gekommen bist
Ja,
und
ja.
tatsächlich, du hast es wieder getan.
Genau. Und was soll ich sagen? Obwohl es dasselbe Schiff war, obwohl es dieselbe Reise, also nein, dieselbe Reise war es nicht. Es war dasselbe Ziel mit einem kleinen anderen Endziel, war aber unterschiedlicher hätten die Reisen nicht sein können. Also
Tatsächlich, ja.
ja, also das ist erstaunlich. Also davon mal abgesehen, dass ich nach 20 Jahren Kreuzfahrt das erste Mal Wale neben dem Schiff gesehen habe. Oh, ja, das war in der Tat kurz. Das heißt kurz, also zwischen den Kanarischen Inseln halt an einem Seetag. Und ja, das ist mir in der Tat noch nicht passiert. Und selbst bei einem speziellen Ausflug in der Karibik, wo es um Wale und Delfine ging, haben wir keine gesehen. Und jetzt so neben dem Schiff, das war schon, man hat sie jetzt natürlich nicht gut gesehen, die waren jetzt schon so, keine Ahnung, 100, 200 Meter weg. Aber man konnte dann die Flossen und wie sie dann in der Luft rausgepustet haben, das war schon gut. Ne? Also von daher war das auch was Besonderes, aber jetzt nicht der Grund, warum die Reisen unterschiedlicher nicht hätten sein können. Ich glaube, so viel kann ich vorab verraten. Es
Ja, du
hat.
warst diesmal alleine.
Nein, 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 dieses Mal nicht, beim ersten Mal. Das hat aber nichts mit der Reise zu tun, aber dazu dann gleich mehr.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Also eine Sache habe ich gleich gemacht. Also ich habe das gleiche Schiff gebucht, das ist ja schon mal gut, Voraussetzung für eine vergleichbare Reise. Es ging zwischen den Kanarischen Inseln hin und her, na klar, beim ersten Mal auch so. Und ja, die Reise endete in Barcelona, weil es die letzte Kanarentour war, die AIDA Cosma dieses Jahr gefahren ist und damit quasi so eine kleine Transreise, wobei klein, waren schon ein paar tausend Seemeilen, dann quasi nach ins Mittelmeer. Also wir haben das Schiff
Barcelona.
heil ins Mittelmeer gebracht. Nein, also was ich gemacht habe, genauso wie beim ersten Mal im Januar, ich habe wirklich jeden Abend ein Spezialitätenrestaurant gebucht. Das heißt Service am Platz, Speisen inklusive und so weiter und so fort. Was aber der gravierende Unterschied, also nein, einer der gravierenden Unterschiede war, dass die, ich nenne es einfach mal Servicequalität, also das, wie das Personal wirklich organisiert war oder wie sie sich selber einfach, also es war, ich will nicht sagen eine Katastrophe, aber was im Januar wirklich super funktioniert hat, ne? Du kamst an den Platz, Bestellung aufgenommen, kurz danach waren die Getränke da, das Essen kam, es wurde zügig abgeräumt, also lief im Januar wirklich alles super und dieses Mal war es eine mittlere Katastrophe. Und zwar nicht nur in einem der Service-Restaurants, sondern wirklich gefühlt in allen, in denen wir waren.
Auf dem gleichen Schiff.
Auf dem gleichen Schiff und eigentlich ist ja auch
Krass.
das Servicepersonal, also die Nicht-Europäer sind ja eigentlich auch Stammpersonal. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es eigentlich die gleichen Leute waren wie im Januar, dass da kein großer Wechsel stattgefunden hat. Und trotzdem wirkte vieles viel unkoordinierter. Man saß teilweise am Platz und bis jemand vorbeikam, um die Bestellung aufzunehmen, hat es dann auch schon mal 10, 15 Minuten gedauert. Dann war man mit der Vorspeise durch. Normalerweise wird direkt abgeräumt, der Hauptgang abgerufen. Da dauert es dann teilweise wirklich 20 Minuten, bis das mal abgeräumt worden ist. Und dann der Hauptgang abgerufen wurde, bis der kam, war dann nochmal 10, 15 Minuten rum. Also ja, oder auch kein Nachfragen, ob man noch was trinken möchte. Also das war schon, und das wirklich in allen Restaurants, in denen wir waren, vergleichbar. Also irgendwas muss in den letzten 3 Monaten passiert sein, keine Ahnung was. Es lief nicht so rund, ja.
Also, man muss das vielleicht noch kurz sagen. Du wolltest noch unbedingt, das war die Luna?
Nein, das ist im September. Das ist, Cosma war jetzt einfach, also, das war ungeplant, Anfang des Jahres. War okay. Das war einfach, ja, Aida Cosma war es, genau. Also, okay. Nee, sollte einfach nochmal hier für den Kleinen nochmal so ein bisschen, bisschen Spaß auf dem Schiff und
nochmal
so weiter.
Nochmal weg,
genau. Und dann hat sich einfach angeboten, weil die Transreise war gut, war attraktiver Preis und passte irgendwie alles und deswegen, ja. Und das Zweite, und das will ich jetzt keine Katastrophe nennen, weil es war absehbar im Vergleich zum Januar. Also im Januar habe ich die zweite Januarwoche genommen oder war es sogar die dritte. Auf jeden Fall eine Woche, wo keine Ferien waren und natürlich das Schiff daher jetzt, was Kinder angeht, relativ überschaubar gefüllt war. Mhm. Und diese Reise begann auch noch außerhalb der Ferien und dann kamen, also zumindest glaube ich relativ schnell, Bayern und Baden-Württemberg dazu und dann auch noch andere Bundesländer, was dann den Schnitt der Kinder schon auf, ich glaube es waren 1500 ungefähr.
Das ist doch
und
viel,
ja, man merkt es dann schon. Und ich will das jetzt gar nicht negativ bewerten. Ich meine, Kinder sollen ihren Spaß haben und wir waren ja auch mit dem kleinen Kind dabei, aber es ist halt einfach dann schon echt ein anderes Erleben der Reise. Ne? Also es ist wirklich nicht vergleichbar, ob du auf einer Reise unterwegs bist ohne Ferien oder eben mit Ferien. Es ist ein komplett anderes Feeling. Das macht einen Unterschied, definitiv. Und wer also, sag ich mal, einen vollen Pool, also ich meine, gut, die älteren Herrschaften haben dann halt wirklich morgens um 7 im Pool ihre Runden gedreht. Kann man machen, ist ja auch noch schön leer. Wenn man das aber nicht möchte und halt auch noch um 8 oder 9 im Pool seine Runden drehen möchte, dann sollte man definitiv zu Terminen verreisen, in denen keine Ferien sind. Weil spätestens ab 9 war im Pool nicht mehr viel mit runden Drehen angesagt, weil einfach von links und rechts, von vorne, von hinten Kinder reinspringen, alles gut. Ne? Aber das, glaube ich, kann dann für manche Gäste, die das nicht erwartet haben, dann schon auch zu einem, naja, sagen wir mal, vielleicht nicht so schönen Gesamteindruck führen. Ne?
Also, aber es ist trotzdem spannend mal zu hören, dass man so back-to-back, so einfach mit ganz kurzem Abstand so unterschiedliche Erlebnisse haben kann.
Ja, ne? Deswegen sage ich, ich bin echt überrascht. Spannend. Ich hätte es so nicht erwartet. Wobei mich das jetzt mit den Kindern, das war schon erwartbar. Beim Service hätte ich es eben nicht erwartet. Ne? Also das war halt schon wirklich ein gravierender Unterschied. Aber es war leider nicht die einzige Panne. Naja, Panne kann man es nicht nennen. Also nicht das einzige negative Erleben, was in dieser, ich wollte gerade sagen Woche, aber nein, es waren 9 Tage, was da auf uns wartete. Aber dazu dann einfach gleich gerne mehr, wenn wir mal so die einzelnen Stops durchgehen. Also Startpunkt war für uns Teneriffa, ganz bewusst gewählt. Natürlich kann man die Reise auch auf Gran Canaria beginnen, aber Teneriffa war deswegen die Wahl, weil man am Anreisetag ja üblicherweise nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwie den Ort anzugucken und wir wollten unbedingt zu den Dünen von Maspalomas und das ging halt dann einfach nur, wenn du in Teneriffa startest, was eben vorher lag und Teneriffa
dann deutlich... Dass du quasi in Gran Canaria genug Zeit hast.
Richtig. Ja. Und deswegen auch eben die Wahl auf Teneriffa und ist auch im Vergleich zu Gran Canaria für Ida eher der kleinere Wechselhafen. Also Gran Canaria ist wirklich großer Passagierwechsel, ne? Da ist wirklich viel Programm. Ne? Also Teneriffa aber überschaubar. Nichtsdestotrotz, obwohl nicht so viele Flieger ankamen und wir relativ früh da waren, haben wir, glaube ich, 1 Stunde auf die Koffer gewartet. Der erste kam noch schnell, Nummer 2 und 3 brauchten dann und wir waren auch nicht die einzigen. Also da war auch irgendwie schon der Wurm schon an Tag 1 so ein bisschen drin. Wobei, gut, da kann Ida jetzt nichts dafür, aber da fing sozusagen das Ganze schon so ein bisschen an.
Wollen wir noch sagen, welche Airline es war?
Ja, es war TUI Fly. Wobei, da kann auch die Airline im Zweifelsfall nichts dafür. Denn am Ende sind es ja die Bodendienste in Teneriffa. Wobei, TUI Fly trotzdem schönes Stichwort. Also Hinflug war mit TUI Fly auf die Kanaren und Rückflug mit Discover, also der günstige Variante von Lufthansa von Barcelona aus. und wie immer im Leben Licht und Schatten auf beiden Seiten. Also TUIfly, ich meine, die Maschine ist eine Boeing 737. Für 4,5 Stunden ist es halt schon sehr kompakt alles, ne? Also das ist halt schon kuschelig. Und selbst wenn man die Komfortsitze nimmt, ist es immer noch kuschelig. Ja.
Also es ist so, ich habe ja meine eigene TUIfly-Erfahrung. Ich glaube, ich habe es auch schon mal geschildert, dass wir während Corona mal von Frankfurt mit einem Zwischenstopp in Düsseldorf nach Gran Canaria geflogen sind und während Corona mit Maske, ohne Versorgung an Bord, in so einer 737 saßen, etwa 7,5 Stunden. Ja,
das macht nicht
Spaß. Das fand ich schon ein totales Unding und seitdem ist TUIfly bei mir auch sehr, sehr unten
durch. Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich es auch generell vermutlich eher vermeiden. In dem Fall hatte ich die Wahl nicht. Es, ne, war halt Anreisepaket mit der
AIDA. Schatten einfach nicht drin, ja.
Ja, also nein, also Personal super nett und was auch positiv war, ich meine, man konnte sich bei TUIfly vorher auch schon sozusagen natürlich gegen extra Gebühr oder extra Bezahlung halt schon auch ein warmes Essen schon bestellen und so weiter und so fort. Also was den Service an Bord angeht, also wirklich, da kann ich, will ich gar nicht mecken. Essen war auch super gut. Also wirklich, wirklich gut, ne? Also für ein Flugzeugessen schon echt gut. Aber das Platzangebot halt einfach schwierig.
Da du es jetzt gerade sagst, ich habe so das Gefühl, das ist insgesamt ein bisschen besser geworden. So die Flugzeugessen von damals, die wirklich so wie Pappendeckel und so, ich glaube, das hat keiner mehr, nicht. Ja. Ja. Also ich habe inzwischen immer mal wieder richtig gut gegessen im Flieger, ob das jetzt in der Condo, in der TUIfly oder in anderen war. Also
aber du zahlst es halt auch extra.
Inzwischen musst du es natürlich bezahlen, aber auf einem 4-Stunden-Flug, warum nicht? Im Flughafen bezahle ich genauso viel, wenn ich dem Flug im Restaurant noch was esse. Und inzwischen ist es eigentlich doch recht gut.
Definitiv.
Ja, muss man auch sagen. Da hat sich schon was, also du kriegst ein bisschen mehr für das, dass du das bezahlst, finde ich schon.
Das stimmt.
Dann aber so diese Einheitsessen von früher auf den Charter, die waren einfach auch nicht gut. Ja. Das
sind Kindheitserinnerungen, aber ich fand als Kind fand ich es okay. Also, also wie gesagt, das war eher so das Platzangebot, obwohl halt, wie gesagt, die Comfort-Seats gebucht waren für einen nicht unwesentlichen Aufpreis, also auch das.
Ja.
Das war beim Rückflug mit Discover deutlich günstiger. Ja, also, da wurde dann doch deutlich weniger aufgerufen. Und also wieder, wenn ich die Wahl hätte, würde ich TUIfly vermutlich, wie gesagt, eher meiden. Aber gut, es war halt keine Wahl und von daher.
Ja, und ich meine, für die Gepäckabfertigung kann TUIfly tatsächlich nichts, weil das machen ja die Flughäfen.
Ja.
Du hattest sogar Glück, ich meine, sogar gelesen haben, diese Woche streiken jetzt dann gerade zum Beginn der Osterferien, streiken auf den Kanaren die Gepäckabfertiger an einigen Ecken. Ja. Da hattest du, glaube ich, sogar noch Glück, dass es nur eine Stunde
war. Ja, nicht nur Glück damit, sondern gerade heute, gerade vorhin kam es über die Nachrichten, sturmflutartige Regen in Lanzarote mit teilweise knapp 100 Liter pro Quadratmeter.
Wow.
Ja. Also da ist heute richtig was los. Also wir haben heute Sonntag, den 13. April. Also da ist, und wir waren wie gesagt erst vor ein paar Tagen dort. Also von daher, Glück gehabt. Generell Glück gehabt auch mit dem Wetter. Ich habe natürlich die Tage davor oder die ein, zwei Wochen davor immer wieder auch über die Wetter-App geschaut. Na, wie wird's? Und das war auch eine Zeit, wo wirklich so ein Regengebiet durchgezogen ist. Und von daher hatten wir wirklich Glück, denn bis auf den Anreisetag in Teneriffa, wo so ein leichter Nieselregen am Nachmittag kam, hatten wir wirklich durchgängig strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Und das wäre die beiden Wochen davor nicht überall so gegeben gewesen. Also von daher genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um die Reise zu machen. So. Was war noch so ein bisschen besonders? Ich meine, bei den meisten Touren ist es ja so, dass nach dem Anreisetag erstmal ein Seetag kommt. Meistens, nicht immer. Und dann kommen die Ziele und dann kommt gegen Ende nochmal ein Seetag und dann ist sozusagen gemütlich zu Ende. Hier war es ein bisschen anders. Wir brauchten ja sozusagen die Seetage, um dann Richtung Festland Spanien, sprich Mittelmeer zu kommen. Das heißt, die ersten Tage war wirklich ein Tag auf den anderen Inselhopping und Ausflüge angesagt. Das heißt, ging direkt am ersten Tag los mit Fuerteventura, Puerto del Rosario. Da wir ja, also das war ja nicht nur die zweite Kanarentour, wenn man es genau nimmt, eigentlich sogar die dritte. Die letzte hatte ich vor 2 Jahren im März gemacht. Damals hatten wir uns, und ich glaube, das habe ich in der Podcast-Folge Habe ich darüber berichtet? Ich weiß es gar nicht.
Doch, ja. Du hast erzählt.
Wahrscheinlich schon. Ne? Haben wir uns ja eher so auf das Kulturprogramm, sage ich mal, orientiert, sprich Sehenswürdigkeiten und was man halt so anschauen kann auf den Kanarischen Inseln. Ist
natürlich in Fuerteventura relativ schwierig.
Ja, wobei, natürlich ein bisschen was geht vielleicht schon. Aber nein, deswegen war dieses Mal ganz klar Strand angesagt. Also jetzt nicht nur Fuerteventura, sondern das war der Plan eigentlich für die meisten Inseln. Und nachdem wir, also vielleicht auch noch eine wichtige Information, wir haben uns eigentlich grundsätzlich einen Mietwagen genommen. Das sage ich, glaube ich, auch jedes Mal dazu, wenn man auf den Kanarischen Inseln unterwegs ist. Sprechen Sie langsam, Herr Götzinger. Dann ist ein Mietwagen, glaube ich, für die meisten echt eine gute Option, erst recht, wenn man als Familie unterwegs ist. Sobald man irgendwie zu dritt, zu viert ist, dürfte sich in den meisten Fällen ein Mietwagen im Vergleich zu Ausflügen der Reedereien immer rechnen. Und ich sag mal, die Verkehrsverhältnisse auf den Kanarischen Inseln und die Straßen sind ja auch wirklich so, dass man da wirklich super gut auch auf eigene Faust irgendwo hinkommen kann.
Die werden auch immer besser, weil wenn ich überlege, als ich zum ersten Mal auf Fuerteventura war, da gab es dann noch diese lange Straße, diese Landstraße vom Flughafen Richtung Yandia nach unten, also wir waren immer relativ weit unten in Yandia und das war noch ein langer Weg. Inzwischen gibt es eine Autobahn, da zack, zack, bist du da geschwind mal hingefahren. Also,
wobei natürlich...
Und das ist ja auf allen Kanaren so inzwischen, dass da die Autobahnen und die Verbindungsstraßen relativ gut sind. Ich nehme mal da Teneriffa, La Gomera und La Palma noch aus. Da ist noch ein bisschen anders.
Bei Teneriffa kann ich jetzt nicht so ganz mitreden, weil ich habe damals nur einmal den Weg mit dem Mietwagen quer über die Insel gemacht zum Loro-Park und sonst haben wir nicht viel gesehen. Und auf La Palma...
Ja, da geht's noch.
Ja, da geht's noch. Das war eigentlich relativ gut. Und La Palma, beim letzten Stop im Januar gab es keine Mietwagen mehr, weil wir da ja kurzfristig angelegt haben, weil Madeira ausgefallen ist. Von daher, gut. Also der Plan war definitiv Strand und wie du schon gesagt hast, die schönen Strände sind definitiv im Süden. Und während dem letzten Aufenthalt, sowohl im Januar als auch eben vor 2 Jahren, sind wir in der Nähe von Yandia an dem Sotavento Beach oder manchmal heißt er auch Risco del Paso, der wirklich ewig lang ist und auch flach ins Wasser reingeht. Wenn man Bilder sieht, sieht es von oben wirklich türkisblau aus und wirklich auch wunderschön. Nachdem wir den eben schon gesehen hatten, war der Plan da noch ein bisschen weiter südlicher zu fahren zum Playa del Matorral. Der ist wirklich fast ganz unten im Süden, ein paar Meter weiter als sozusagen der erste Strand. Und wir haben auch dann direkt an der Strandpromenade einen Parkplatz gefunden. Das war Glück. Sind ausgestiegen und man muss dort, weil zwischen Strand und, sag ich mal, dem Ort sind ein Naturschutzgebiet, so Salzwiesen, die man auch nicht betreten darf. Da führen sozusagen so Holzwege, Holzstege zum Strand. Es war schon windig und am Strand angekommen wurde man quasi sandgestrahlt. Wetter-App zeigte 50 Stundenkilometer Windgeschwindigkeit an. Also an einen Strandtag war definitiv nicht zu denken.
Autsch.
Ja, genau. Also wir sind eine Stunde in Auto gefahren, waren am Strand, der wunderschön gewesen wäre, wenn der Wind sich ein bisschen zurückgehalten hätte. Und kann ich, glaube ich, auch wirklich als Strand nur empfehlen. Und ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich habe mir vorher natürlich bei Google Maps die Strände sozusagen die Position markiert und können wir auch gerne vielleicht die beiden Links zu den Stränden in die Shownotes reinpacken. Denn die sind wirklich toll und beide gut zu erreichen. Wie gesagt, wenn der Wind
jetzt
weht.
Ich habe tatsächlich nebenher jetzt mal gegoogelt. Ich habe mal, weil ich da wissen wollte, den Playa del Matorral kannte ich unter dem Namen gar nicht.
Unter welchem Namen kennst du?
Der Strand. Ich kenne den eigentlich nur hier, Yandia Playa. Das ist ja direkt quasi der Ort Yandia selbst unten, kurz bevor es nach Morojable runtergeht. Das ist ja der Nachbarort. Wo die ganzen Hotels sind.
Absolut.
Und tatsächlich am Playa del Matorral, das ist der Strand, an dem ich auch am meisten war. Ja, also ich war da einmal in diesem das Hotel, wenn man oben an der Straße ist, da ist das Palmgarten, hieß das früher, oder das heißt auch immer noch Palmgarten, meine ich, das Solian Jamar und der Robinson Club ist in der Ecke.
Also die sind in der, also in dieser Ecke finden sich viele der großen Hotelanlagen, weil eben der Strand oder die Strände da unten auch so
sind. Ja,
das
ist auch sehr schön.
Ja, aber wie gesagt, mit dem Wind war an Strandtag nicht zu denken, also haben wir uns einfach ein Eis gegönnt im Ort und sind dann wieder zurückgefahren und haben uns dann das Schiff gegönnt sozusagen. Aber auch da war es natürlich richtig windig. Also das war einfach ein bisschen ein doofer Tag an der Stelle.
Kommt leider natürlich auch mal vor, ja.
Ja, und als wir dann auch zurück zum Schiff gefahren sind, hast du auch wirklich teilweise den Sand, der halt wirklich durch den Wind verwirbelt wird. Also das war wie eine Nebelwand, ne? Also und auch als wir dann nach Puerto del Rosario wieder Richtung kamen, auch das Schiff war von weitem wie in so einen Sandnebel gehüllt. Als du dann dort warst, hat man es nicht so wahrgenommen, aber da sieht man wirklich, wie fein dieser Staub quasi in der Luft ist. Also das war schon heftig und wie ich dann im Nachgang hörte, auf anderen Inseln war es an dem Tag auf anderen Inseln auch nicht besser. Ne? Also es ist jetzt einfach, der Tag war einfach wettermäßig suboptimal. Strahlenblauer Himmel, aber halt viel, 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 viel Wind und das macht halt an so einem Strandtag keinen großen Spaß. So. Ja. Na gut, dann ging es weiter nach Lanzarote und jetzt die Besonderheit bei dieser Reise, wir sind Lanzarote zweimal angelaufen. Also, ja, denn zwischen den beiden Lanzarote-Stops lag eben der große Wechseltag in Gran Canaria. Das heißt, für einen Teil der Gäste war es dann sozusagen der erste Stop, für uns war es der zweite. Aber das fand ich irgendwie, oder fanden wir irgendwie auch spannend oder interessant oder schön, denn der erste Tag wurde von uns genutzt, um, also Lanzarote, muss man dazu sagen, ist jetzt die Insel, wo jetzt vielleicht die Strände, da muss man schon ein bisschen gucken nach schönen Stränden, wenn man sozusagen einen Strandurlaub machen möchte. Und ich hatte im Vorfeld mir einen rausgesucht, der jetzt gar nicht so weit weg vom Hafen, es waren so 45 Minuten, aber auch relativ weit im Süden ist. Und der Plan war sozusagen, den sich mal anzugucken am ersten Tag. Und wenn es passt, am zweiten Tag einfach direkt wieder hinzufahren. Und wir kamen dort an. Also Strand heißt Playa de Mujeres, gehört zu den Papagayo-Stränden. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Sind sieben das Strände.
Hätte ich jetzt gleich ergänzt.
Ja. Sind sieben Strände, die halt quasi in Buchten nebeneinander liegen, die aber sehr unterschiedlich von ihrer Art sind und teilweise auch unterschiedlich gut oder schlecht zu erreichen sind. Also manche muss man dann mit einem kleinen Fußmarsch über größere Lavafelsen hinweg erst erreichen. Und man muss dazu sagen, man fährt halt so wirklich runter in den Süden nach, jetzt muss ich überlegen, Playa Blanca heißt Playa der Ort, Blanca. Genau. Und irgendwann wird aus der geteerten Straße eine Schotterpiste. Und wäre da nicht ein Schild, das halt sagt, da geht's zu den Playa Papagayo, würde man denken, man ist hier gnadenlos falsch.
Und das war jetzt meine Frage, weil Olli, ich war, als ich 10 Jahre alt war, das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her, da unten in Papagayo-Stränden und damals hatten wir als Mietwagen natürlich einen Jeep, hat man sich da gemietet und dann war so ein großer Ausflug über diese Pisten und wirklich eigentlich querfeld, eigentlich war das
absolut
fast querfeldein.
Das ist gefühlt querfeldein.
Durch diesen Naturschutz, das ist ja ein Naturschutzgebiet zu den Stränden und dann waren da diese Buchten, die waren wirklich traumhaft schön, ja, zum Baden und Schnorcheln und so weiter. Da haben auch viele gecampt noch und so. Deswegen wollte ich dich jetzt fragen, ist das immer noch so?
Ja, also tatsächlich. Ja, also wenn diese Straße aufhört, denkst du wirklich, du bist falsch und wäre nicht nach ein paar hundert Metern so ein kleines, ich bin versucht zu sagen, ein kleines Häuschen, wobei es ist halt so ein kleiner Steinverhau, wo dann ein Auto nebendran steht, wo du dann 3 Euro Eintritt zahlen musst, damit du durchfahren darfst in dieses Nationalpark oder in dieses Naturschutzgebiet. Und dann beginnt halt wirklich, ich habe es jetzt nicht gemessen oder nicht geguckt auf dem Kilometerstand, aber es ist sicherlich gefühlt 3-4 Kilometer, wo du wirklich über Buckelpiste und Schlaglöcher und größere Steine auf der, ich will es gar nicht Straße nennen, es ist halt wirklich gefühlt querfeldein und wäre links und rechts des Weges nicht so ein kleiner Erdwall aufgehäuft, würde man nicht erkennen, dass es eine Straße ist. Sondern dann, es ist ähnlich dem Bild der restlichen Landschaft, also man fährt dann wirklich durch. Und irgendwann kommt man dann wieder an eine Gabelung, wo man halt dann wirklich ein Schild wieder sieht, wo es zu den verschiedenen Stränden geht. Und wir haben uns jetzt eben für diesen Playa de Mujeres entschieden und dort auf dem Parkplatz angekommen. Man parkt, kann wirklich direkt am Strand parken. Das ist schon mal schön. Also man muss nicht noch irgendwie seine Strandsachen quer über irgendwelche Felsen schleppen. Standen in der Tat auch einige Wohnmobile. Also jetzt nicht so die typischen großen Wohnmobile, sondern eher so die Kategorie VW-Bus und eher ein bisschen schlichter gehalten, aber davon schon einige und die dann auch nicht übernachtet haben scheinbar. Und wir waren relativ früh am Strand, also muss gegen 9 Uhr gewesen sein und der war halt auch noch wunderschön leer. Und der Strand selber ungefähr 400 Meter breit, relativ tief auch, man würde jetzt mal tippen, naja, 100, 200 Meter kannst du schon, dann sagen wir 100 Meter, 150 Meter geht es wirklich schon vom Parkplatz bis zum Wasser, also auch da wunderbar und du hast halt auch eine Ecke, wo durch quasi einen großen Felsen, der den Strand begrenzt, auch natürlicherweise Schatten geworfen wird, also weil ansonsten gibt es da halt keine Infrastruktur, ne? Also keine Schirme, keine Bar, ja, keine Liegen, da ist halt wirklich nichts, ne? Also man muss schon mitbringen, was man möchte, was man braucht. Und das Wasser war halt wirklich traumhaft. Die Temperaturen waren, also Lufttemperatur rund 24 Grad. Wasser war angenehm, ne? Also war gar nicht, also war klar frisch, aber jetzt nicht kalt oder so. Und hatten da also einen wunderschönen Strandtag. An dem Tag waren die Wellen, ja, waren schon Wellen, die hatten auch Power, aber war jetzt nicht so, dass man da auch als Kind jetzt nicht mal zumindest ein bisschen ins Wasser konnte. Also ist für Familien echt zu empfehlen, weil man wirklich schnell hinkommt und die Straße dorthin ist super ausgebaut und mit, ja, ich sag mal knapp 40 Minuten, gar nicht mal gute, sondern wirklich knappe 40 Minuten, auch eine überschaubare Strecke, von daher war also wirklich super. Wir waren, jetzt greife ich sozusagen mal dem übernächsten Stop vor, dann am zweiten Lanzarote-Stop sind wir direkt wieder hingefahren und hatten an dem Tag sogar noch mehr Glück, weil es kaum Wellen gab. Also viel, viel weniger Wind noch. Das Wasser war fast glatt, war nur so ein leichtes Rauschen. Also für Familien mit Kindern echt optimal. Wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie den Timanfaya Nationalpark, ich möchte nicht irgendwie die Sehenswürdigkeiten von Cesar Manrique angucken, sondern ich möchte einfach nur Sonne, Sommer, Strand und Meer, kann man den wirklich nur empfehlen. Für die Rückfahrt hatte ich mir eigentlich noch einen kleinen Zwischenstopp bei einem tollen schwarzen Strand mit so einer grünen Lagune vorgemerkt oder eigentlich geplant.
Ja. Meinst du mit der grünen Lagune El Golfo?
Ja.
Das ist diese Salzlagune.
Genau.
Oh, da gibt es ein tolles Restaurant.
Ja, aber es da war dann...
da gibt es den besten Kalamar, den du je gegessen hast.
Ja, also wir hatten dann halt nicht so viel Zeit und dann mit kleinem Kind dabei, das dann müde wird, dann sagt man nicht, okay...
Okay.
Kanaren geht immer, ich komme wieder, also beim nächsten Mal dann. Aber es war wirklich toll. Also für einen Strandtag kann man es definitiv nur empfehlen. So, dann sind wir auch schon nach Gran Canaria gefahren, dem zweiten, wie gesagt, Wechselhafen auf dieser Route. Und der Plan war eigentlich im Vorfeld auch wieder einen Mietwagen zu nehmen, um eben zu den Dünen von Maspalomas zu fahren. Ich habe dann vorher mal so ein bisschen recherchiert, weil mit einem Wagen musst du halt irgendwo auch parken. So.
Und kommt man mit dem Bus gut runter.
Ja, also das wäre vielleicht noch wäre rückblickend vielleicht ein guter Plan gewesen. Also klar war, wir nehmen keinen Mietwagen, weil das rechnet sich insofern nicht, weil AIDA relativ günstig sogar einen Transfer angeboten hat. Den hatte ich auch schon im Januar genutzt, also lag unter 20 Euro für Erwachsene. Ich glaube, im Januar waren es, glaube ich, 15. Man hat aufgeschlagen, es waren dieses Mal schon 19, aber es war immer noch günstig für hin und zurück. Und da war klar, der Mietwagen ist auf jeden Fall dann die teurere Variante. Und mit Parken ist halt dann wirklich schwierig, weil sowohl in Maspalomas als auch in Playa del Inglés ist es jetzt nicht so, dass da viele Parkplätze zur Verfügung stehen, man eher halt dann im Ort gucken müsste und das wäre schwierig gewesen. Von daher war klar, okay, wir nehmen diesen AIDA-Ausflug. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Also wir sind da hingefahren und irgendwann fuhr der Busfahrer eben von der Straße ab und ich dachte mir, also irgendwas ist anders. Wir sind beim letzten Mal eine Autobahnausfahrt weitergefahren. Und vielleicht muss ich dazu sagen, warum habe ich diesen Bustransfer auch gebucht für uns? Denn der Ausstiegspunkt, den wir hatten, Am letzten Mal im Januar, der war super zentral gelegen. Man konnte also wirklich innerhalb von 5 Minuten zum Strand laufen oder auch eben die Uferpromenade entlang laufen. Also war perfekt. So. Ja, der Busfahrer hat uns, also nein, es fing schon damit an, dass im Bus, als wir losgefahren sind, verkündet wurde, dass wir 20 Minuten früher abgeholt werden als ursprünglich geplant. Na, okay, 20 Minuten, damit kann man leben. So. Also geplant waren ungefähr 3 Stunden Aufenthalt vor Ort. Dann fuhr der Bus, wie gesagt, eine Ausfahrt früher ab und ich habe mir schon mal Google Maps schon gedacht, okay, irgendwas passt gerade nicht. Jetzt muss man dazu sagen, für die Dünen von Maspalomas nicht kennen, also das ist ein relativ großes, sage ich mal, wüstenähnliches Gebiet, an dem quasi, sag ich mal, an beiden Enden jeweils ein Ort liegt, eben Maspalomas und Playa de Linglis und quasi Richtung Landesinneren auch quasi Ortschaft im weitesten Sinne ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Strecke am Strand, am Ufer entlang sind rund 4-5 Kilometer und die Tiefe der Dünen, je nach Ort, wo man ist, sind auch so 2-3 Kilometer, also ist schon eine größere Fläche. So. Und der Bus fuhr uns zum Rio Palace Hotel, das ist sozusagen wirklich mittig in den Dünen, ist auch ein schöner Aussichtspunkt, blöd. Da kann man tolle Bilder machen von diesem Aussichtspunkt.
Aber blöd zum Runterlaufen.
Genau, also jetzt muss man dazu sagen, der Weg zum Strand, das waren ja rund 2 Kilometer in etwa. Das klingt erstmal noch relativ harmlos, wenn man aber sich jetzt vorstellt, diese 2 Kilometer läuft man eben nicht auf einem befestigten Weg, sondern durch Sand und muss auch noch die ein oder andere Sanddüne mitnehmen, die durchaus auch ein bisschen Höhe hat. Da werden aus 2 Kilometern gefühlte, keine Ahnung, 5 Kilometer mit Strandsachen wohlgemerkt und mit kleinem Kind an der Hand. Und ich hörte nur das Fluchen der Leute, das ist aber ein doofer Ort, ja. Und ich dachte mir, okay, vielleicht haben die einfach ihren Drop-Off-Punkt geändert. Ja? Also den Ort, wo man jemanden rauslässt, gut, shit happens, ist jetzt halt so. Okay. Wir also dann zum Strand gelaufen. Das war morgens noch relativ okay. Also wir sind gegen 9 losgefahren und ja, 9:45 waren wir dort. Also gerade noch so akzeptabel irgendwie von den Temperaturen. Und hatten dann trotzdem, also als wir ankamen, natürlich platt gewesen ohne Ende. Es dauerte schon so eine gute halbe Stunde, 40 Minuten, bis wir am Strand angekommen sind. Also von diesen 3 Stunden Aufenthalt war schon mal ein guter Teil weg. Dann haben wir natürlich vor Ort einen Strandtag, ja gut, ist halt dann ein bisschen gehetzt, weil man weiß, okay, ich habe eigentlich nur noch eine gute Stunde oder anderthalb irgendwie gefühlt, um jetzt den Strand zu genießen, bevor ich wieder den Rückmarsch antreten muss. Und dann haben wir das auch gemacht und ich muss gestehen, also jetzt bin ich nicht der Supersportler, ja, fairerweise, aber ich glaube, das hat jeden, der den Weg zurück antreten musste, echt geschlaucht. Und dann standen wir eben pünktlich, wie wir Deutschen so sind, als Reisegruppe wieder am Rio Palace Hotel.
Kein Bus da.
Und es war kein Bus da. Na, okay, kein Problem. Spanische Mentalität, der kommt halt ein paar Minuten später. So. Ja, ein paar Minuten später, aber immer noch kein Bus da. Gut. Naja, vielleicht hat der Busfahrer das ja verpeilt mit dem 20 Minuten früher abholen. Der kommt dann bestimmt zu der Zeit, die ursprünglich als Abholzeit vereinbart war. Doof und ärgerlich, aber okay, dann warten wir halt 20 Minuten länger. Ja, dann waren die 20 Minuten auch um. Aber immer noch kein Bus da.
Da hätte ich dann schon mal langsam die Notrufnummer vom Schiff
angerufen. Ja, wir waren alle noch geduldig, ja. Also das ist, man spürte schon den Unmut bei den einen oder anderen, mich eingeschlossen. Also und nachdem wir dann quasi, jetzt muss ich kurz mal rechnen, also schon 45 Minuten oder 50 Minuten gewartet hatten, haben dann wirklich in der Tat 2 die Notrufnummer auf der Bordkarte angerufen auf dem Schiff und haben dann nur gesagt, ja, wissen wir jetzt auch nicht so genau, wir müssen uns mal schlau machen. So, und dann kam irgendwann ein Rückruf. Ja, der Bus würde am Abholort warten, aber es wären keine Gäste da. Oh Gott. So, wo wir denn stehen würden. Und dann haben die beiden Herrschaften
wo uns der Bus rausgelassen hat.
Dann waren es am Ende eine Stunde 15 oder Stunde 10, bis uns dann der Bus auch gefunden hatte. Der hatte nämlich in der Tat an dem Ausstiegspunkt gewartet, den ich auch als Ausstieg vermutet hätte. Und jetzt muss man dazu sagen, an dem Tag gab es 3 Busse, die da hingefahren sind. Die anderen beiden sind da auch hingefahren.
Okay.
Also wir waren sozusagen die einzigen, die der, wie sagte dann hinterher der Tourmanager, ja, da hatte der Busfahrer morgens einen schwachen Moment. Also es war so, die Reise, also der Bus bei der Hinfahrt morgens war halt ohne einen Tourguide von AIDA, ne? Also da wurden nur die Gäste rein und der Tourguide ist mit dem letzten der 3 Busse quasi mitgefahren. Mm-hmm. Für die Dame war sozusagen erstmal morgens alles in Ordnung, weil sie davon ausgehen musste, dass der erste Bus, in dem wir saßen, halt auch da angekommen ist, wo die anderen beiden auch waren. Jetzt war sie auch dann bei der Rückfahrt dabei, also als der Bus leer zu uns kam, musste natürlich von allen jetzt echt wirklich die verbale Prügel einstecken, wirkte dabei leider so ein bisschen, sie konnte einem ein bisschen auch leid tun, aber da war sie auch schlecht geschult, wie soll ich sagen, im Umgang mit Reklamationen. Ne? Also,
gut, das muss man wegmoderieren, ja.
Das konnte sie nicht. Sie hat nur gesagt, tut mir leid, ich weiß auch nicht, was passiert ist. So, das war die Ansage. Wir klären es auf dem Schiff. Okay, gut. Wir sind dann zurückgefahren und sie sagte, ja gut, wir würden nochmal einen Kabinenbrief kriegen und würden dann alles soweit geklärt haben. So, Kabinenbrief war 2 Tage später immer noch nicht da. Dann bin ich mal zu dem Tourguide-Schalter hin und, also nein, zwischendurch habe ich auf dem Bordkonto gesehen, dass von diesen 19 Euro irgendwie, jetzt muss ich lügen, ich glaube 4,50 Euro irgendwie wieder gut geschrieben worden sind. Also rund 30% waren es. Da habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Also im Prinzip ist die Leistung, also A, wurde der Zeit, also wir haben ja wirklich fast die Hälfte nur an Zeit vor Ort gehabt. Und es war nicht der Ort, wo wir eigentlich hin wollten, wo wir rausgelassen worden sind oder was eigentlich auch das Programm wäre. Und da fand ich halt 30% Nachlass war ohne eine weitere Kommunikation. Ne? Also wirklich nur Bordkonto 30% fand ich schwach. So. Und dann bin ich an den Ausflugschalter und sage hier, ich gehöre zu der Reisegruppe mit dem missglückten Ausflug. Bin jetzt mit den 30% irgendwie nicht so happy. Ja, nee, da wären auch schon andere Gäste da gewesen und sie hätte auch schon mit ihrer Managerin gesprochen und das wäre jetzt halt so. Dann sage ich, okay, nehme ich zur Kenntnis, würde gern mit der Managerin sprechen. dann ist sie erstmal zum Telefon, hat der Managerin gesagt, was halt so gerade der Sachverhalt ist. Und dann wurde sie plötzlich leiser, ich wurde hellhöriger und dann fiel so das Wort abwimmeln. Nach dem Motto hier, die anderen konnte ich abwimmeln, aber der ist irgendwie hartnäckig. Das fand ich auch irgendwie unglücklich. Ja? Und kam dann zurück und ja, man würde mir einen Terminvorschlag machen für ein Gespräch mit der Managerin. Okay, gerne. So, dann ist wieder irgendwie ein Tag vergangen, kam kein Terminvorschlag und irgendwann klingelte nachmittags auf der Kabine das Telefon. Ja, bin rangegangen und dann war nicht die Managerin am Telefon, sondern sozusagen die Ebene da drüber sogar schon. Wahrscheinlich wurde ich als unangenehmer Gast angekündigt, weil, wie hat er es gesagt, ich wäre ja ziemlich, jetzt habe ich das Wort nicht mehr im Kopf, aber ich wäre ja ziemlich fordernd gewesen. Sag ich, naja, hab ihm halt erstmal erklärt, was überhaupt passiert ist. Und da war das erste Schwache, er wusste gar nichts davon. Also er wusste nur, der Bus kam zu spät zum Abholen. Dass aber wir quasi am falschen Ort rausgelassen worden sind, der beschwerliche Weg durch die Dünen, das war ihm nicht bewusst. Und das finde ich halt dann schon den ersten Punkt, den ich, also neben der schlechten Kommunikation direkt am Bus und der nicht erfolgten Kommunikation an Bord, fand ich das den dritten schwachen Punkt, dass quasi er noch nicht mal vollumfänglich über den Sachverhalt informiert war. dann sage ich hier, und dafür, also wirklich körperliche Strapazen für so ein kleines Kind, 30%, oh, finde ich irgendwie jetzt nicht ganz so angemessen. Und dann sagt er, ja, wieso? Wenn man jetzt sagt, okay, der Bus kam eine Stunde zu spät, von geplanten 4 Stunden Programm, eine Stunde irgendwie weg, sind ungefähr 25%. Er wäre großzügig gewesen, hätte es auf 30% der Zeit sozusagen dann erweitert und deswegen 30% Nachlass. Dann sage ich, naja, aber stellen Sie mal vor, Sie buchen ein Taxi zum Flughafen und er fährt Sie zum Bahnhof. Dann kann ich doch nicht sagen, also weil er sagt, er argumentierte, die Leistung wäre ja erbracht worden, man hätte ja einen Transfer geleistet. Sage ich, naja, aber wenn ich zum Flughafen will und werde zum Bahnhof gebracht vom Taxifahrer, kann ich ja auch nicht sagen, ja wieso, ich bin doch gefahren. Ja, also Transfer ist ja geleistet, ja. Ja, den Vergleich wollte er nicht so ganz zulassen. Also es war ein Gespräch, wo ich auch da sage...
Bitte? Immerhin warst du am richtigen Strand.
Ja, naja, aber halt eben ne, mit anderen Rahmenbedingungen. Ja, aber, und wenn man es genau nimmt, die Ausdrucksbeschreibung beinhaltete Strand oder Strandpromenade. Und die Strandpromenade war definitiv nicht gegeben an dem Punkt. Aber nein, ich will nur sagen, also es gab dann nochmal, also es gab dann von ihm nochmal eine Entschuldigung, und nochmal ein kleines Goodie on top. Aber ich fand halt einfach das gesamte Reklamationshandling, ne? Also von vorne bis hinten, eigentlich nicht adäquat.
Das erzählst, ja.
Also das kann man besser machen.
Ja, ich meine, ich habe es ja auch schon erlebt, dass mal was nicht funktioniert. Aber was nicht passieren darf, und das ist meine absolute Meinung, dass es im Nachhinein dann unzufrieden geklärt wird. Ja, also man kann den Leuten ja auch man muss den Leuten einfach entgegenkommen. Ich habe es bisher immer so erlebt, das muss man auch sagen. Ja, also ich habe bisher immer Glück gehabt, wenn was nicht geklappt hat, dass es dann irgendwie geregelt wurde zu meiner Zufriedenheit. Aber wenn natürlich, ich verstehe dich da vollkommen, weil ich war tatsächlich ja letztes Jahr auf Gran Canaria ein paar Tage und kenne die Ecke, wo du jetzt da eben gelaufen bist, sehr, sehr gut. Ich bin an dem Strand lang gelaufen. Ich weiß, wie weit das ist. Also von dem Rio Palace an Strand runter und am Strand entlang vor Richtung Leuchtturm. Da hast du vielleicht noch Zeit für einen Kaffee, da musst du schon wieder zurücklaufen,
richtig, damit
du die Zeit hast. Und da hattest du von dem Tag nichts. Ja?
Das ist der erste Punkt. Und jetzt, also ich hatte quasi von dem Ausflug eigentlich nichts. Und durch diese verspätete Abholung war auch der Rest des Tages natürlich hinüber. Ne? Also du konntest ja dann auch nichts mehr groß noch in Gran Canaria machen. Und deswegen hatte ich eigentlich auch die Forderung wirklich, dass eigentlich für diesen Ausflug, und wir reden halt wirklich von 19 Euro pro Person, mir ging es da nicht ums Geld, aber es wurde die Leistung nicht erbracht und hatte deswegen wirklich gefordert, dann hier 100% Erstattung, weil es wurde nicht geliefert, was gebucht worden ist. Und da waren wir halt einfach nicht einer Meinung und für mich war halt dieses Reklamationshandling, also ich weiß gar nicht, wie ich das hier sagen soll oder darf. Ich meine, ich habe ihn dann auch darauf hingewiesen, auf die schlechte Kommunikation im Bus und auch über den Begriff Abwimmeln, ne, den ich da halt vernommen hatte. Und dann hat er sich damit quasi rausgeredet, naja, die wären halt alle noch relativ frisch und noch quasi in der Ausbildung und so weiter. Aber ich dann dachte, naja, aber das muss mir als Gast erstmal egal sein. Ne? Also für mich ist das Gesicht des Anbieters an der Stelle und ob die jetzt damit umgehen können oder nicht, das ist nicht mein Problem. Ne? Also von daher fand ich einfach die Art und Weise, wie man dieses Problem lösen wollte oder gelöst hat, schlicht und ergreifend einfach nicht adäquat. Zumal bei diesem Ausflug auch wirklich teilweise Familien mit Kindern im Kinderwagenalter dabei waren, mit ihrem Strandbuggy, die konnten den Weg durch die Dünen gar nicht antreten. Ne? Also die mussten dann wirklich da irgendwo um das Rio-Hotel ein bisschen rumlaufen und sich die Beine vertreten.
Du musst dir Playa de Ingles angucken, was auch nicht mitunter so, nicht so schön ist,
genau, die Stunde lang. Richtig, genau. Also ich weiß nicht, wie die das Thema dann angegangen sind, aber die hatten noch nicht mal die Option, zum Strand zu laufen. Ne? Also von daher... ja, muss ich einfach sagen, war missglückt, ist missglückt und wurde auch am Ende quasi nicht besser gelöst, dadurch, dass man uns dann quasi einen Gutschein für ein Getränk oder ein Eis gegeben hat. Das ist eine nette Geste, aber macht den Rest jetzt nicht so viel besser. Ne? Also war wirklich, speziell an der Stelle.
Ja. So. Nun ja, AIDA,
aber es war, das könnt ihr besser. Genau, AIDA, das könnt ihr eigentlich besser. Ne? Aber es war leider nicht der letzte schräge Moment der Reise. Nein. Also dann hatten wir, wie gesagt, den Stopp in Lanzarote, den zweiten. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Es war quasi eine Wiederholung des ersten Aufenthaltes. Und dann kam ein Seetag und es gibt irgendwie auf jeder Reise so einen Hafen und manchmal auch zwei, die ich im Vorfeld, ich will nicht sagen unterschätze, oder wo ich sage, naja, ist jetzt nicht so das Highlight, wo ich auch in der Vorbereitung vielleicht ein bisschen, naja, nachlässiger bin, wo ich sage, naja, komm, das gucken wir uns mal so, ups, Mikrofon gecheckt, gucken wir uns mal so ein bisschen an, aber wo ich nicht erwarte, eigentlich jetzt viel zu sehen oder zu erleben. Und auf dieser Reise gab es auch zwei Häfen davon, nämlich Cadiz als ersten Stopp nach dem ersten Seetag und Alicante als Stopp nach dem zweiten Seetag. Und ich habe mich in beiden getäuscht. Also muss ich wirklich sagen, hätte ich vorher so...
Auch Erstanläufe für dich?
Erstanläufe für mich, ja, definitiv. Mhm. Und ich fange einfach mal mit Cadiz an. Also beim Einfahren war übrigens schön zu sehen, die Allure of the Seas war dort gerade in der Werft im Trockendock, weil die ähnlich wie Ida Diva mal komplett ein Makeover bekommen hat. Und die ist am Tag nach unserer Abfahrt dann auch ausgelaufen wieder. Also war dann auch quasi fast fertig. Nee, Cadiz muss ich sagen... Das Positive fing schon an. Am Hafen wurde für eine App geworben. Ich muss gerade mal mein Handy hier anmachen, weil ich musste das vorspielen. Die heißt Discover Cadiz. Und von der Konzeption her, muss ich sagen, bräuchte es so eine App wirklich für jeden Hafen. Wenn nicht sogar eine App, wo du dann den Hafen aussuchen kannst, weil was kann diese App? Okay, sie hat natürlich eine Karte der Stadt mit drin. Schon mal gut. In den meisten Häfen gibt es irgendwelche Papierausdrucke mit Karten in digitalen Zeitaltern jetzt auf dem Handy, da wäre ich gar nicht so verkehrt. Gut, da kann man sagen, Google Maps wird es schon richten, brauche ich nicht. Aber es gibt verschiedene Routenvorschläge für die Stadt. Also man kann sich sozusagen verschiedene Themenschwerpunkte aussuchen und bekommt auch zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten eine kurze Audioerklärung. Es sind Taxihaltestellen drin und eine Funktion, die ich wirklich echt gut finde, es gibt einen Knopf, der heißt Back to the Cruise. Das heißt, wenn du den drückst, zeigt er dir an, wie weit es zurück zum Schiff ist und wie viele Minuten das dauern würde zu Fuß. Das heißt, du hast quasi immer im Blick, schaffe ich es noch oder schaffe ich es nicht? Und es sind so ein bisschen die Highlights der Region mit drin. So, also von der Grundkonzeption echt gut. Der einzige Punkt und der mir halt echt, wo ich sage, oh, das, wenn man das gut machen würde, wäre das echt ein Mehrwert, sind die Audioerklärungen. Ich spiele mal kurz was hier ein, die Erklärung zum Hafen in Cadiz.
For its geographical position, between the two great maritime traffic flows, Europe, Africa and America, Mediterranean.
So, ich glaube, das reicht auch schon. Man hat einfach den Text von irgendeinem Sprachtool vorlesen lassen. Ich glaube, in Zeiten von KI geht sowas besser. Aber die Grundidee...
Ja, Text-to-Speech ist viel besser wie das, ja.
Ja, also
die Idee, gut,
ja. Die Idee ist super. Ja, also und es ist auch so ein bisschen, das muss ich gestehen, hätte ich jetzt ein bisschen mehr IT-Affinität. Ich hatte vor vielen Jahren schon, und jetzt glaubt sie mir wahrscheinlich immer, wenn ich darüber spreche, die Idee... Wirklich so eine Reiseführer-App, wo du sagst, okay, du hast auf einer Karte die Highlights, die Sehenswürdigkeiten und sobald du quasi in die Nähe dieser Sehenswürdigkeit bekommst, kannst du dir quasi eine Audio-Beschreibung anhören. Und ähnlich ist ja die Idee hier auch dahinter. Gibt es meines Wissens in der Form noch nicht und mich wundert es, dass diese ganzen großen Reiseführerverlage da nicht mehr in die, ich meine gut, ist deren Kompetenz ist es Bücher zu drucken, aber ich sag mal im digitalen Zeitalter wäre das eigentlich wirklich eine Nische und ich glaube, ich wäre sogar bereit, dass ich so eine App auch, vielleicht nicht als Abo-Modell, aber für eine Einmalzahlung mir eine Stadt freischalten kann oder einen Ort freischalten kann und dann wirklich solche Funktionen nutzen könnte. Also da ist, glaube ich, wirklich noch Potenzial und noch was drin, sage ich mal. Also fand die Idee wirklich gut. Wie gesagt, in der Umsetzung war sie auch grundsätzlich gut. Nur halt dieses Thema Audioerklärung, ja, das geht besser. So. und nein, also Cadiz ist eine Stadt, die lässt sich vom Hafen aus wirklich wunderbar gut zu Fuß erkunden. Es ist relativ überschaubar, alles relativ nah beieinander. Also zumindest wenn wir von der Altstadt reden, von dem Stadtkern. Obwohl das vorher klar war, haben wir uns für einen Hop-on, Hop-off-Bus entschieden. Einfach mit einem kleinen Fünfjährigen, ja, der findet das halt nicht so spannend, durch irgendwelche Altstädte zu laufen. Dann dachte ich mir, okay, gucken wir uns das Ganze erstmal vom Bus aus an und dann kann man ja hinterher nochmal in die Stadt rein. Und ja, also wirklich eine tolle Stadt. Ich hatte witzigerweise ein paar Tage vorher noch in einem Zeitungsartikel gelesen, dass Cadiz im Prinzip das noch schönere Barcelona ist, nur weniger überfüllt. Und den Eindruck, gut, es gibt jetzt natürlich jetzt nicht dieselben Sehenswürdigkeiten in Cadiz wie in Barcelona. Und Barcelona ist natürlich ein Highlight für sich, aber nein, wirklich eine echt schöne Stadt, schöne Altstadt. Und eben wirklich vom Hafen super gut zu erreichen. Also hat mich definitiv positiv überrascht. Und weil es dann nach dem Hop-on, Hop-off-Bus dann doch nicht mehr für einen Fußweg oder Fußmarsch in die Stadt reinreichte, ist es für mich definitiv nochmal ein Comeback wert. Also Cadiz wird mich wiedersehen. Es ist zwar jetzt in vielen Routen nicht wirklich mit Bestandteil, aber ich werde eine Route finden, wo Cadiz mit dabei ist oder mich irgendwann mal einfach mal in den Süden Spaniens mit dem Flieger begeben und einfach mal da eine kleine Rundtour machen. Was wir bewusst nicht gemacht haben, und das wäre für viele natürlich der Ort, den sie sich angucken von Cadiz aus, ist Sevilla. Das wäre aber halt nochmal wirklich so eine Dreiviertelstunde, Stunde auch Fahrt gewesen. Und das wollten wir jetzt dieses Mal einfach nicht. Aber natürlich auch eine wunderschöne Stadt, die von Cadiz aus auch gut zu erreichen ist. Ne? Also definitiv deswegen ein Hafen, den ich unterschätzt habe und den man gut auf so einer Route auch mal mit einbauen kann. Ja, also war absolut eine positive Überraschung. Jetzt hat die Stadt auch einen neueren Teil, den wir mit dem Hop-on, Hop-off-Bus auch gesehen haben. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt so eher dann so dieses typische Hotelburgen-Thema wie in vielen Städten in Südspanien. Wobei man aber sagen muss, dass der Stadtstrand, der vor diesen Hotels liegt, für einen Stadtstrand echt schön war. Also wenn man sagt, okay, komm, ich gucke mir Cadiz mal an, bleib da 2-3 Tage und nehme mir da ein Hotel und will auch mal noch ein bisschen an den Strand, ist das echt eine gute Option. Definitiv, ja, ein schöne Destination, nicht nur mit Kreuzfahrt, sondern auch mal für einen kleinen Südspanien-Trip, wo man sich eben vielleicht wirklich mal so ein paar Städte im Süden Spaniens anguckt. Also kann ich nur empfehlen. So. Dann gab es natürlich wieder einen Seetag und dann für uns der letzte Stopp, bevor wir in Barcelona abgestiegen sind, war Alicante. Hatte ich bisher auch nur so als, ja, südspanische Stadt, Strand und ne, also jetzt nicht irgendwie als Highlight irgendwie auf dem Schirm. Und schon auch beim Einlaufen in die Stadt, da thront sozusagen auf einem Berg, so die Festung Santa Barbara, die man schon sieht vom Schiff, sehr imposant. Und da war auch schon zu erkennen, okay, hey, auch das ist schöner als ursprünglich erwartet. Wir sind dann relativ früh vom Schiff. Der Liegeplatz liegt so ein bisschen außerhalb, kann man zu Fuß machen. Man läuft aber halt schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten, um quasi erstmal an den Rand des Zentrums zu kommen, was ganz praktisch war, wobei mit 5 € pro Person relativ teuer, war so eine Bimmelbahn, die einen quasi vom Schiff eben zum Beginn des Zentrums fährt. Ja, also macht das Ganze bequem, aber ist für 5 € pro Person natürlich ein bisschen, ja, für die Strecke eigentlich übertrieben, aber spart natürlich ein bisschen Laufstrecke. Ja, und dann war unser erstes Ziel in der Tat auch die Festung Santa Barbara. Die kann man zu Fuß erreichen, wenn man das möchte. Ich glaube, das macht aber als Familie keinen Spaß und auch alleine, wenn man dann oben ist, hat man dann auch wirklich schon sein Sportpensum gemacht. Und deswegen gibt es einen Aufzug, der wirklich im Berg hochfährt. Also man läuft sozusagen so ein bisschen an den Stadtstrand und dann gibt es unter Wohnhäusern so einen kleinen Felsen, wo immer so ein Tor drin ist und dann geht man da rein und läuft quasi erstmal 200 Meter in den Berg hinein. Ganz verrückt, also so wie so ein kleiner Stollen, den man da reinläuft. Und dann ist ein ganz normaler Aufzug, der zahlt man 2,50 Euro, 2,70 Euro pro Person ungefähr. Kind war frei und fährt dann quasi, ja, kann jetzt die Höhenmeter nicht ganz abschätzen, aber sind schon ein paar Meter quasi in die Festung hinein. Und die war wirklich riesig und auch da muss man noch ein paar Höhenmeter innerhalb der Festung überwinden. Also da geht es auch ganz schön steil teilweise hoch, aber hat eine tolle Aussicht über die ganze Region, also über die Stadt und über die Region selber. Also wirklich ein schöner, schöner Start und auch ein schöner Ausgangspunkt eigentlich für einen Spaziergang im Prinzip dann durch die Altstadt und den zentralen Markt und auch den Stadtstrand. Auch der war wirklich eigentlich für einen Stadtstrand echt schön, also auch sehr lang und gut gepflegt. Also war wirklich ein schönes Erlebnis und so ein ungeplantes halt auch, ne? Weil es halt wirklich von mir nicht so erwartet wurde. Von daher war das gut. Und dann kam schon Barcelona und das letzte leider nicht so große Highlight. Also wir hatten natürlich das Pech.
Das Aussteigen
ist sowieso nicht schön, aber es war insofern auch nicht schön, aber da kann auch AIDA erstmal, wobei vielleicht doch, nein, ich weiß nicht, nicht schön, denn wir hatten einen Flug um 9, was für uns hieß, der Transferbus fährt um 17:45, was heißt ziemlich früh aufstehen. Okay.
Nimmt man, wenn Stau ist auf der Autobahn, wird es schon knapp.
Ja, wobei morgens um die Zeit kein Problem. Ich glaube, das war okay. Nein, das Thema war, und da gab es auch extrem viel Unmut. Also es gibt in Barcelona zwei Terminals und man musste eben vorher schauen, in welches Terminal man muss und entsprechend den Transferbus nehmen, um im richtigen Terminal anzukommen. So. Das war die Information, die uns von AIDA gegeben worden ist. Ihr müsst zu Terminal, in dem Fall 2 für uns. So. Jetzt ist es aber so an vielen Flughäfen, dass es ja in fast jedem Terminal aber auch noch verschiedene Bereiche gibt. Ne? Also entweder durchnummeriert oder mit Buchstaben versehen. So auch in
Barcelona ist riesig.
Ja. Also der Busfahrer brachte uns zu Terminal 2. Soweit, so gut. Gab uns aber keine weiteren Informationen an die Hand. Und da, wo er uns rausgelassen hat, war sozusagen im Prinzip das Ende des Terminal 2 und es gab nur Check-in-Schalter für EasyJet. So. Und einer nimmt natürlich immer sozusagen die Führungsrolle und läuft los und alle anderen laufen hinterher. So. Mhm. Also sind wir erstmal in dieses Terminal rein und dann stand irgendwo halt nur, okay, für den Flug musst du zu Schalter 80 bis 82. Ohne aber irgendwie eine weitere Information. Dann fragt man Mitarbeiter am Flughafen, wo ist denn hier Schalter 80 bis 200? Keine Ahnung. So. Also, was ist passiert? Wir mussten dann quasi mit Gepäck, und das ist halt wieder das Thema, ne, Koffer und so weiter, im Prinzip genau ans andere Ende dieses Terminals, was halt dann wieder so 10, 15 Minuten Fußmarsch mit Gepäck und auch das war einfach schlechte Kommunikation. Man hätte bei AIDA sagen müssen, hey, übrigens Terminal 2, Halle B in diesem Fall, ja, oder hätte den Busfahrer instruieren müssen, hey, lass die Leute genau da raus, ja, also das war halt schlecht und was viele sagten, und das stimmt natürlich sonst, ich meine, beim Ankommen erwarten ja auch schon Mitarbeiter vor Ort, die einen dann so ein bisschen leiten und sagen, hier, ihr müsst dahin, ihr müsst dahin. Und das war halt einfach nicht gegeben in Barcelona. Ne? Also da war einfach niemand Ansprechpartner, niemand da, den man ansprechen konnte. Und die Ausschilderung am Flughafen war schlecht. Und die schlechte Ausschilderung führte dann leider auch dazu, dass unser Flug nicht ganz pünktlich losfliegen konnte, denn es wurden 4 Passagiere vermisst. Und ich gebe zu, auch wir haben das Abfluggate erstmal nicht gefunden. Also wir hatten, also in Barcelona ist es ja so, dass man quasi die Gates mit Buchstaben und dann nochmal eine Zahl versehen hat. Und den Bereich mit den Buchstaben hatten wir noch gefunden. Und wir hatten Gate 26 und es hörte irgendwie in dieser Halle bei 25 auf. Und es gab auch kein 27 mehr, sondern 25 war Ende. Und dann mussten wir auch jemanden fragen, ja, 26 ist eine Etage tiefer. So.
Genau, da geht es dann runter Richtig. Und dann unten wird schon im Bus rausgefahren.
So. Aber das war halt extrem miserabel ausgeschildert und scheinbar haben es halt manche auch nicht gesehen, sodass wir halt wirklich auf 4 Leute warten mussten. Das Gepäck wurde dann auch schon ausgeladen wieder, weil sie einfach nicht kamen. Und Ja, als sie dann angekündigt wurden, dass sie wohl doch jetzt im Bus sitzen und auf dem Weg zum Flieger sind, wurde das Gepäck wieder eingeladen. Also es dauerte halt alles und wir sind dann mit einer knappen halben Stunde Verspätung in Barcelona gestartet. Wobei ich aber sagen muss,
das Flughafenmitarbeiter ja auch mal fragen, wie kompliziert ist denn das, das Gepäck von vier Leuten zu identifizieren? Oh,
das war sehr gut, denn der
Purser vom Flugzeug.
Ja. Ja, der Purser war, das war, also ich fliege ja wirklich schon lange und das war der beste Purser, Flugbegleiter, den ich jemals erlebt habe. Der hatte Sprüche drauf. Also das war wirklich, also der war super. Also, ich mache jetzt mal so, also, nee, das kommt natürlich, ist Situationsgeschichte, ne? Du bist in so einem Ding drin. Also, wir sind, nachdem wir dann alle vollgeladen hatten, losgefahren und wir sind gefahren. Und dann kam zum Beispiel so ein Spruch wie, ja, liebe Gäste, wir fliegen heute auch noch irgendwann. Wir müssen halt erstmal zum Ende des Flughafens, also bis kurz vor die französische Grenze und dann geht's irgendwann auch los. Ne? Also, solche Sprüche oder hier, heute die Schwimmwesten im modischen Gelb gehalten und so weiter. Also, nee, der war echt super und der hat auch gut kommuniziert während des Wartens. Also hier, wir haben die Koffer identifiziert, wir wissen, in welchem Container die sind, wir wissen, wo der Container ist. Also jeder Koffer ist wirklich klar zugeordnet, in welchem Container er ist. Es ist klar, wo der Container im Flugzeug ist und welchen sie dann quasi rausholen müssen. Und erst wenn der Container draußen ist, müssen sie halt dann manuell nach dem Koffer suchen. Aber das ist heute alles IT-mäßig echt gut getrackt, wo der Koffer sich ungefähr im Flieger befindet. Mhm. Ja, und es geht dann auch relativ flott. Also das Ausladen ging relativ schnell und das Einladen auch wieder. Und ja, also von daher, und weil ich vorhin TUI fly, also ich bin irgendwie ein Airbus-Flugzeug-Anhänger. Ich finde die immer geräumiger, immer irgendwie angenehmer vom Fliegen her. Das Einzige, was natürlich wieder von, das spricht dann wieder für TUI fly, man konnte halt im Vorfeld, was aber daran lag, dass man natürlich, oder vermutlich daran lag, dass es halt ein Charterflug von AIDA war und man nicht über die Discover-Webseite sich vorher anmelden konnte. Man konnte halt quasi kein Essen buchen, reservieren oder noch wie auch immer. Und im Prinzip war durch den Hinflug fast alles schon weg. So, weil die scheinbar gut gegessen haben früh morgens und dann blieben halt nicht mehr so viele Optionen übrig für den Rückflug, so den wir halt hatten. Verstehe. Das war jetzt so ein bisschen ein Manko bei Discover, aber ansonsten muss ich sagen, war ich echt angenehm überrascht und würde wahrscheinlich bei einem Flug Discover Euro TuiFly immer vorziehen. Also von daher, ja.
Also über die Airbus-Geschichte reden wir nochmal, wenn du mal deinen ersten EasyJet-Flug gemacht hast.
Ob ich das jemals vorhabe, weiß ich gar nicht. Ich habe einmal in meinem Leben einen Ryanair-Flug nach Barcelona gemacht. Da dachte ich mir, okay, das mache ich nie wieder.
Also sagen wir mal so rum. Meine EasyJet-Erfahrung von vor ein paar Wochen, muss ich nicht mehr haben.
Okay.
Da ist Ryanair sehr, sehr angenehm dagegen.
Wie, das geht noch mal um eine Stufe? Magst du einen kurzen
Habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auf The Relax, habe ich es, glaube ich,
angeschnitten.
ich glaube, ich habe es erzählt, dass der Flug hier nach Mallorca von Basel aus doch sehr, sehr unangenehm war, gerade was die Sitzplatzverhältnisse anging. Das war ein Airbus von EasyJet.
Okay.
Und der war so eng, das habe ich noch nie erlebt. Ja, also tatsächlich von Sitzreihen her. Ich bin mit meinen 1,86, mit meinen Knien vorne war ich wahrscheinlich tief in der Rückenlehne vom Vordermann und also wirklich keine Chance, da irgendwie die Füße irgendwie
also aus Airline-Sicht optimiert, was das Platzangebot angeht.
Schlimmer geht nicht. Und ein Flug in so einem Flieger 4 Stunden wäre absolute Hölle. Also
jetzt sind wir auch beide halt so ein bisschen ne? Also, wir brauchen Platz.
Aber natürlich, meine Knie, wo soll ich die hinpacken? Ja, also,
ja, die Beine sind da.
Selbst wenn ich eine zierlichere Person wäre als die ich bin, selbst dann würden das die Knie nicht mitmachen. Also, wie gesagt, war es sehr schlimm. Der Rückflug mit Vueling, kennst du Vueling?
Ja, das ist die Günstig-Airline von Iberia, glaube ich, ne? In
Spanien, genau. Und der war sehr viel angenehmer dann von Barcelona, weil genau da ist ja meine Barcelona-Erfahrung her. Ich bin ja von Barcelona heimgeflogen dann nach Basel. Der war sehr viel angenehmer, der Flug.
Nein, es gibt auch, wenn wir schon bei Airlines sind, es gibt auch wirklich günstige Airlines oder Billigflieger, wie sie manchmal heißen, die trotzdem vom Service her oder vom, reden wir nur vom Platzangebot, echt gut sind. Ich bin auch einmal zum Beispiel in Indien mit IndiGo, die auch nur Airbus fliegen, geflogen. Ja. Und ich muss sagen, das war super. Und auch ähnlich wie Ryanair, wirklich gut strukturiert. Man hat nicht viel Gepäck frei und man ist alles sehr effizient. Aber im Flieger ausreichend Platz und alles wunderbar. Also es geht auch anders. Aber ja, gut. Ich meine,
gerade was Platzangebot angeht, war ich immer von den Türkei-Fliegern überrascht. SunExpress und Pegasus, beide wirklich angenehm, um in die Türkei zu jetten. Also tatsächlich.
Ja. Meine Erfahrung mit SunExpress ist schon so lange her, dass ich nicht mehr wirklich beurteilen kann.
Ja, doch. Ich war da sehr, sehr positiv überrascht. Ja.
Wo man es gar nicht sozusagen erwartet im Zweifelsfall.
Ja, klar.
Ja, also manchmal ist ja dann wirklich alles mit ein bisschen Überraschungen versehen und so war ja auch wieder diese Reise. Also um mal so als Fazit, weil ich ja vorhin sagte, sie war ganz anders. Ja, also ganz anders eben aufgrund der ein oder anderen negativen Erfahrung, die natürlich einfach irgendwie so ein bisschen mitschwingen bei dem Ganzen. Und da nehme ich jetzt mal den Service eben mit rein. Und ja, ansonsten war es natürlich eine schöne Reise, ne? Schöne Ziele. Kanaren geht immer, hast du ja so schön gesagt. Und ich fand auch eigentlich diese Länge jetzt von 9 Tagen und eben noch mit ergänzenden 2 Stops auf dem Weg eigentlich genau richtig. Ja, und ich fand es auch irgendwie schön, einen Hafen zweimal zu haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf einer Karibikinsel vielleicht genauso gut fände, wenn man sagt, hey, komm, so eine schöne Insel nochmal, nehmen wir nochmal
also mit. Ocean Key würde ich sofort zweimal hintereinander machen. Gar kein Thema. Ja,
ja, also das ist vielleicht wirklich, muss man mal darüber nachdenken.
Ja, mal gucken, wer von uns beiden als Nächster auf die Kanaren kommt, ob du es nochmal machst.
Also dieses Jahr? Nein, dieses Jahr, klar, definitiv. Nein, dieses Jahr nicht mehr. Ja? Also
dann wird wohl ich der Nächste an Silvester sein. Ne?
Ja, und dann haben wir auch fast schon sowas wie eine Event-Kreuzfahrt. Und ich glaube, wir haben es schon oft angekündigt.
Eine Silvesterreise ist schon was Besonderes.
Ja, und definitiv. Ja, also wir haben ja oft schon das Thema Event-Kreuzfahrten angeteasert und ich kann verlauten lassen, ich habe heute Mittag sowas wie eine Rohfassung geschnitten. Also man kann auch damit rechnen, dass sie dann irgendwann auch live geht für euch alle.
Ja.
Also was wäre aber eine Aufzeichnung unseres Podcastes ohne... Ja. So.
Okay,
jetzt habe ich mal.
Warte mal. Hau mal Seemannsgarn raus. Ich wollte noch ein paar Kreuzfahrt-News loswerden.
Da haben wir noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ja. Also,
aber erst das Seemannsgarn.
Ja. Also, ich habe mir mal überlegt, weil ich gerade vorhin, wie gesagt, die Eventfolge geschnitten oder zumindest angefangen habe oder so weiter. Und da sprach ich auch über den Beruf des Provision Masters an Bord. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm und ich dachte mir, ach Gott, ja, warum nicht auch mal über Jobmöglichkeiten an Bord sprechen und der Provision Master, warum habe ich den rausgepickt? Das ist so jemand, den finde ich extrem wichtig, aber das weiß kaum jemand. Man kennt den General Manager, man kennt den Kapitän, man weiß, was Servicekräfte sind, man weiß, dass Ingenieure an Bord sind und Köche und was weiß ich noch alles, aber Provision Master, das ist so, ja, was ist macht der?
Zahlmeister?
Eben nicht. Also Provision klingt so nach Geld, nach Zahlung.
Man kennt den Zahlmeister doch hier von früher vom Loveboat. Da war doch der Zahlmeister auch, der dir die Leute begrüßt hat und so.
Ja,
und
ja. Ach, Loveboat, das ist
aber das ist nicht der.
Nein. Der Provision Master sorgt im Prinzip dafür, dass wir an Bord nicht hungern müssen. Und zwar, man würde wahrscheinlich wenn man es mal versuchen würde, halbwegs direkt über der Lagermeister oder der Provision in dem Fall als Waren, der Warenmeister. Oh. Und das ist spannend. Ich habe mir dann so ein bisschen mal ein paar Informationen rausgesucht. Also das ist ja verrückt. Ich meine, man denkt so, ja gut, dann kaufen die halt ihre paar Kilo Melonen ein und ein bisschen Fleisch und so weiter. Die Planung für so eine Reise oder die Bestellung für Lebensmittel für so eine Reise, die wird teilweise wirklich 6-7 Wochen vor der eigentlichen Reise gemacht. Das heißt, theoretisch ist ja dann noch 6 Wochen Zeit, wo noch Kabinen verkauft werden können, wo sich Dinge ändern können. Jetzt nicht in einem großen Umfang, es ist sicherlich relativ planbar schon. Aber nichtsdestotrotz weiß man ja nicht zwangsweise, was in der Zeit wirklich noch übrig bleibt. Also was kann ich noch verwenden jetzt von den Non-Food-Sachen? Ich meine, bei Lebensmitteln, die sind nach 6 Wochen ja, bei Obst und Gemüse zumindest, die haben dann ihren besten Zeitpunkt überschritten. Aber gerade Fleisch kommt ja tiefgefroren. Da könnte ja durchaus weniger verbraucht worden sein bei anderen Reisen. Also man muss da schon so ein bisschen die Kristallkugel auch bemühen, glaube ich. Oder halt lange Erfahrung haben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der realistischere Part. Und natürlich kurz vor Reisebeginn wird dann eben nochmal geplant. Ne? Also wenn jetzt irgendwelche Häfen sich ändern, müssen Container eben umdisponiert werden. Es muss geplant werden, wo kommt die Ware hin. Denn beim Laden des Schiffes muss natürlich das, was irgendwo ganz hinten ins Schiff hin muss, zuerst geladen werden, damit man die Gänge nicht vollstellt und so weiter. Also das ist schon eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Und ich meine, jetzt habe ich mal hier so Zahlen, die jetzt von so einer AIDA Sphinx-Klasse stammen. Da reden wir halt wirklich bei jedem Laden von ungefähr 70 bis 90 Tonnen an Ware. Und das finde ich schon eine Zahl. Also klar, bei jeder Reise wird erzählt, wie viel Eier wir gegessen haben und wie viel Kilo Fleisch. Aber die Gesamtzahl 70 bis 90 Tonnen finde ich schon
ordentlich.
Und wir reden auch, und das ist mindestens genauso verrückt, von ungefähr 20 Tonnen Fleisch. Also das ist krass. Schon echt hart. Und es sind insgesamt rund 2500 verschiedene Lebensmittel. Ich habe zu Hause keine 2500 verschiedene Lebensmittel in meinem Küchenschrank.
Nee, das ist relativ viel. Und du musst ja auch Qualitätskontrolle von allem durchführen.
Ja, nein, also das habe ich wirklich sogar vor Ort gesehen, wie dann wirklich beim Laden in Teneriffa dann so Melonen mal wirklich rausgenommen worden in der Packung und angeschaut worden sind. Also das ist wirklich eine wichtige Aufgabe und eine, die halt nicht so präsent ist. Ne? Und,
wie viele Tonnen Fleisch, sagtest du gerade?
In den Unterlagen, die ich hier raus hatte, waren es ungefähr 20 Tonnen. Und Gemüse waren es 17 bis 20 Tonnen. Also wir reden, wie gesagt, hier von einer AIDA Sphinx-Klasse ungefähr, ja, um mal die Größe ungefähr zu haben. Das heißt, bei großen Schiffen reden wir von entsprechend mehr. Ne? Also das ist schon nicht ohne. Ja.
Also wenn ich es mal überschlage, 20 Tonnen bei 2500 Passagieren, ich glaube, AIDA Sphinx-Klasse ist etwas kleiner, das sind 8 Kilo pro Nase.
Gut, aber halt auch für Crew, ne? Also gut, muss man dann immer mit dazu
auch
sehen,
ne? Auch für Crew,
ne?
Natürlich. Ja, ja, ja. Und dann hat man noch Abschnitte, natürlich sind das, ja, große, genau, Stücke, da hat man natürlich auch noch viel, was pariert wird und, genau, Knochen raus und so weiter und so fort.
Wovon auch, aber dann, ja, wirklich, wie ich bei der Küchenführung erfahren habe, da wird auch wirklich, die Soßenansätze werden vor Ort auch wirklich frisch gemacht. Also wer so ein bisschen Kochahnung hat, der weiß ja, aus also Fleischresten und Knochen und so weiter kann man schöne Soßen ansetzen. Also von daher.
Suppen, deswegen sind die Suppen auch immer so gut an Bord.
Ich bin ja kein Suppenesser, von daher probiere ich es.
Ach, wir sind totale Suppenfans, also gerade so Zwiebelsuppe oder selbst die einfachen Konsumés, die einfachen Brühen, die sind halt immer Weltklasse an Bord. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum ist das so, warum sind die so gut? Ja,
weil sie wahrscheinlich doch...
Liegt das auch daran. Die haben halt auch die Zeit, das Gleiche wie dieses Brot, das an Bord gebacken wird, die haben einfach Zeit, das zu gehen zu lassen, die müssen das nicht, die können es vorbereiten und so weiter, die müssen das nicht industriell verarbeiten.
Wo wir jetzt gerade schon wieder übers Essen, wir sprechen über das Essen. Ein Thema, ich hangle hier in meinem Skript immer so ein bisschen entlang, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, als ich davon sprach, dass wir ja gezielt auf dieser Reise auf die Buffet-Restaurants verzichtet haben, außer zum Frühstück, okay, und sonst eigentlich immer Spezialitäten-Restaurants. Also ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt oder an was auch immer, aber ich komme immer mehr und mehr auf den Geschmack, abends auf dem Schiff eben wirklich den Service zu genießen. Weswegen ich echt unbedingt, also ich glaube schon, dass so langsam mein Schiff für mich
die mal. Zeit echt,
Die Zeit ist reif. Ja. Nein, also ich finde es wirklich, also ich merke das immer mehr und die ein, zwei Male, wo wir dann mittags im Buffet waren, so langsam merke ich wirklich, das ist schon was anderes, wenn du am Platz sitzt. Wenn der Service gut läuft, natürlich nur. Das ist schon was man genießen kann. Definitiv. Also, ja, das. Mal gucken, ich muss es mal beobachten. Also, ich bin ja jetzt im September eben auch wieder auf einer Sphinx-Klasse. Das erste Mal, jetzt muss ich überlegen, seit 9 Jahren, glaube ich. Also für mich mal wieder eine Auffrischung, wie das eigentlich noch so war damals. Und ich bin sehr gespannt, weil ja natürlich durch die Passagierzahl und auch das ganze Konzept Buffet dort eben was anderes ist wie auf den großen Schiffen. Ob ich da genauso sage, oh nee, Buffet lieber nicht, oder ob ich sage, nee, wenn es kleiner ist, dann geht's vielleicht doch. Ich werde berichten, also spätestens im Oktober, wenn ich wieder zurück bin. Da
bin ich gespannt.
Ich auch. Also ich, und das, da bin ich auch gespannt. Ich gucke mir ja sozusagen Aida Luna nochmal an, das Schiff, mit dem ich ja nicht am meisten unterwegs war, aber doch annähernd am meisten von meinen Reisen, und will auch unbedingt dann im neuen Jahr eben dann, wenn sie umgebaut wurde im Dezember, wieder drauf, um so den direkten Vorher-Nachher-Vergleich. Ne? So, okay, so war es vorher und so war es nachher mit ganz frischen Erinnerungen. Ich bin gespannt. Ja, aber apropos gespannt, ich bin gespannt auf deine News.
Naja, die News, da bist du sowieso gespannt, weil AIDA hat zwei neue Schiffe angekündigt.
Ja, und zwei Schiffe bestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich es finden soll. Also nicht, dass es neue Schiffe gibt, das finde ich prinzipiell erstmal gut.
Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, tatsächlich, nachdem die AIDA Evolution-Geschichte kam, hätte ich gedacht, oh, jetzt guckt man erst mal, wie die laufen, bevor man jetzt ganz neue Schiffe bestellt. Aber Carnival ist momentan eh ganz groß im Schiffe bestellen.
Ja, und groß. Die hauen
momentan raus.
Groß trifft es, ne? Ich meine, die anderen, ja, also da wurde ja gerade das Carnival-Projekt Ace, nennt sich es, glaube ich, angekündigt. Also, man baut ja nicht nur für zwei AIDA zwei neue Schiffe, sondern auch eben für Carnival selbst. Und da sollen bis zu 8000 Gäste drauf. Nicht 8000 Leute insgesamt, sondern Gäste. Und damit sind sie natürlich nochmal um ein Vielfaches größer als die, also als die Oasis-Klasse sowieso. Und die Icon-Klasse, glaube ich, sogar auch, ne? Also man nimmt jetzt Kurs auf, wir haben die größten Schiffe. Wir haben oft über diese Frage ja schon gesprochen, ob der Trend zu noch größer. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob irgendwann zwischen 6.000 oder 8.000 noch ein großer Unterschied ist, ne? Ob man es überhaupt noch wahrnimmt oder ob einfach groß ist, halt einfach groß, ne? Also ist halt dann so. Die beiden neuen AIDA-Schiffe, ich meine, ich finde es ja schon mal gut, dass sie wirklich weniger Gästekapazität haben als jetzt Cosma Nova und Cosma. Aber immer noch deutlich mehr als Prima und Perla, die für mich bisher so die, ja, ich will jetzt nicht sagen Schmerzgrenze, aber das war für mich so ein, da passte Größe des Schiffes und Zahl der Passagiere für mich gut zusammen. Ja, also ich bin gespannt. Gut, jetzt werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. 5 Jahre sind es dann doch noch knapp. Und ich bin aber auch sehr gespannt. Ich meine, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal virtuell darüber ausgetauscht. Ich meine, es ist ja auch eine Neuigkeit, dass die Schiffe quasi nicht bei Meyer gebaut werden in Papenburg, sondern mit den beiden Ausnahmen Prima und Perla. Mal woanders, nämlich bei Ficantieri in Italien. Jetzt, du hast ja schon in Social Media geschrieben, dass natürlich die Schiffe, die aus dieser Werft kommen, alle irgendwie so ein bisschen ein, ja, man sieht ihnen scheinbar an, dass sie daherkommen. Also so ein Familienerkennung.
Ich meine, die haben ja ihren Baukasten, so wie jede Werft ja auch. Ja, die haben ihre Sachen, die sie so zusammenbauen und aus dem dann das Schiff entsteht. Aber auch immer so eine eigene Handschrift. Und ich fand jetzt, das habe ich ja auch in Social Media, ich glaube, ich habe es sogar erwähnt im Post, als ich über meine Karibikreise im Januar gesprochen habe. Ich habe das Gefühl, dass man die schon so, die Handschrift auch an Bord erkennt. Die Seaside, auf der ich war bei MSC, hat schon auch ein bisschen diesen Charakter gehabt. Ich habe den auf der Relax auch gespürt, so diesen Fincantieri-Charakter.
Aber kannst du ihn konkreter benennen?
Na, ich habe das mal benannt, wenn man ein Mein Schiff und die MSC Seaside in Mixer packt und durchmixt, dann kommt die Mein Schiff Flow, die Mein Schiff Relax raus. Ja. Und tatsächlich, also ich kann es nicht benennen, aber dieses Dezentrale war sowas, was die beiden Schiffe gemeinsam hatten. Und ich weiß jetzt natürlich, von AIDA-Schiffen weiß man natürlich noch gar nichts, wie die aussehen werden. Man weiß nur, dass die kommen. Aber wenn man so mal ein bisschen durchs Netz geht und mal so ein paar Rundgänge anschaut auf anderen Fincantieri-Schiffen, die haben doch immer wieder Ähnlichkeiten.
Aber die spannende Frage ist, es gibt ja so ein paar Elemente, die ein AIDA-Schiff definitiv mittlerweile ausmachen. Dazu gehört das Theatrium. So. Das ist ja
Fincantieri. Hat ja die Seaside zum Beispiel auch. Hat ja okay. Das war, so ja die Nummer bei, war ja die Nummer bei der Mein Schiff Relax, wo ich ja meine Wette verloren hätte, weil ich hätte gedacht, dass die da im Atrium auch eine Theaterbühne reinbauen und eine Eventfläche, was sie nicht getan haben. Wobei das auch nicht stimmt. Auch da werden Artistik-Sachen vorgeführt werden, weil ich habe da nämlich schon Proben gesehen, als ich auf dem Schiff war. Ob sie inzwischen schon da sind, weiß ich nicht. Aber es ist keine Eventfläche im eigentlichen Sinn mit einer Leinwand, mit einer Möglichkeit für einen DJ da irgendwas zu machen. Also es ist schon sehr, sehr ausgedünnt. Aber tatsächlich dieses Atrium, wie es eben auch an der Seaside war, und auch natürlich auf der Euribia und der Virtuosa-Klasse sind, auf der Meraviglia-Klasse sind sie ja auch, da gibt es ja auch das große Atrium.
Aber halt einfach als großes, wie soll ich sagen, dieses Grand Hotel-mäßige. Genau,
große Treppenhaus,
ja,
genau.
Genau,
das
genau.
Große, ja, und, das kann ich, und genau das kannst du natürlich auch als T-Atrium ausbauen. Du musst es nur entsprechend einrichten.
Ja, also ich hatte es ja auch, glaube ich, in dem Social Media Post so ein bisschen, ich meine, ja, die Werften bauen die Schiffe, aber anders als, sag ich mal, im Automobilbau ist ja das Design oft von Externen, sag ich mal, vorgegeben. Und die Frage ist halt, wie dann der Zusammenschnitt sozusagen, oder nicht der Zusammenschnitt, sondern die Verbindung zwischen, ich sag mal, Schiffsdesigner und Werft ist. Denn die AIDA-Schiffe wurden ja immer, egal wer sie gebaut hat, auch die beiden aus Japan, wurden ja vom selben Schiffsarchitekten geplant. Inwieweit da halt wirklich, sag ich mal, Vorgaben der Reederei, der Werft ist, sagen, okay, wir können das und im Rahmen dessen sich die Architekten sozusagen austoben können. Oder ob halt dann die Werft sagt, okay, jetzt müssen wir halt auch mal was machen, was wir noch nicht gemacht haben bisher. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin sicher, wir werden in den nächsten Wochen vielleicht noch nicht, aber in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren immer wieder Details sehen, was sie planen. Ja.
Richtig. Und dann sind wir in 5 Jahren bei AIDA soweit, wie wir bei Mein Schiff und MSC diese Woche waren. Zweite News diese Woche, Kreuzfahrt-News, die ich nicht verschweigen will. Die Mein Schiff Relax wurde getauft. Gerade am Mittwoch.
Ja. Hast du den Livestream und jetzt, gesehen?
Leider nicht. Ich war selber auf einer Roadshow unterwegs am Baden Airpark und habe mir ein paar Reiseanbieter und ein paar schöne Hotels angeschaut. Aber tatsächlich, worauf ich jetzt raus will und warum ich das eigentlich noch überhaupt erwähne, weil über die Relax haben wir ja genug gesprochen. Quasi am gleichen Tag hat MSC auch noch die World America getauft.
Ja.
Mittwochs. Unter der Woche. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Und nicht mit Sophia Loren.
Nein, tatsächlich nicht mit Sophia Loren. Weißt du, wer es war?
Ich weiß. Es waren zwei amerikanische Schauspieler, eine Frau, ein Mann, aber ich habe die Namen gerade nicht parat.
Es war Drew Barrymore.
Ah, ja. Die Kleine von E.T.
Sophia Loren, genau. Ja, ja. Genau, ja, und bei TUI war es natürlich wieder ein Crewmember, die das wieder wirklich sehr gut gemacht hat. Ich habe es nachträglich dann angeschaut. Okay. Und tatsächlich, Robbie war vor Ort und auch an Bord. Ja.
Ah, okay, also nicht nur auf irgendwelchen Fotomontagen, sondern auch wirklich
echt. Nein, Robbie war tatsächlich in echt da und war wohl schöne Veranstaltung, ja.
Ja, ich meine, ist natürlich auch was Besonderes, wenn sozusagen das Taufschiff und nochmal zwei Schwesterschiffe einlaufen, um sozusagen dann gemeinsam so ein Konzert anzugucken. Wobei ich habe mich dann gefragt, wie man das darstellt in so einem Hafen. Ist ja, ich meine, es waren, glaube ich, 15.000 Gäste dann quasi, die dem Konzert folgen konnten. Ich kenne jetzt keinen Hafen, wo mal eben Platz für eine Bühne und 15.000 Gäste ist. In einem normalerweise ja auch Sicherheitsbereich, ne? Also ist ja alles irgendwie, aber gut, sie haben es irgendwie hinbekommen. Also von daher, man darf gespannt sein. Ja, aber
das waren die zwei großen News auf jeden Fall.
Ja, aber wo du gerade sagst, du hättest nicht damit gerechnet, naja, also ja, der Umbau, klar, der kostet ja auch ein paar Euro pro Schiff, aber ich glaube, ich meine, als sozusagen Prima und dann andersrum, als die Sphinx-Klasse sozusagen schon die großen Schiffe waren und Vita und Aura und Kara noch die kleinen, jetzt sind ja quasi die Sphinx-Klasse-Schiffe die kleinen. Und ich meine, wir haben es oft genug angesprochen, wenn man als Unternehmen natürlich Profit machen will, brauchst du eine gewisse Größe und wahrscheinlich sind mittlerweile auch die Sphinx-Schiffe ich meine, wenn du jetzt an Zusatzverkäufe oder irgendwie denkst, haben halt nicht die Möglichkeiten an Bezahlrestaurants oder wie auch immer, irgendwelche Aktivitäten, die du halt nur auf großen Schiffen irgendwie bieten kannst. Und wenn du halt Zusatzverkäufe machen möchtest, dann brauchst du halt eben die gewisse Schiffsgröße und dann kommst du auch vielleicht an Neubauten nicht vorbei, weil ich glaube, die alten Sphinx-Schiffe, die haben ihre Liebhaber, gar keine Frage. Und die auch immer wieder mit den Schiffen reisen werden. Aber, und ich glaube, das haben wir auch mal in irgendeiner älteren Folge, man will ja auch Neukunden. Und die kriegst du halt, und die sagen halt, ah, was will ich mit einem Schiff, das irgendwie gefühlt 20 Jahre alt ist, ne? Also, da brauchst du wahrscheinlich irgendwas Neues, um auch die irgendwie in deine Welt reinzuholen, ja. Ich habe übrigens die Tage einen spannenden, also ich habe nur die Überschrift gelesen des Artikels, da ging es nämlich auch um Markenbildung und Emotionen und welchen Weg der AIDA da einschlagen möchte.
AIDA möchte Love Brand werden.
Love Brand werden, so sieht es nämlich aus, ne? Und ja, vielleicht sind die Schiffe dann der Schlüssel Weg zur Love Brand.
Aber mit den Ausflügen, sehen, die du vorhin geschildert hast, klappt das nicht.
Das ist aber, ja, und das ist, es hat mich auch massiv geärgert, aber ich muss gestehen, ich hatte während der Woche mit einer Kundin viel geschrieben, will jetzt gar nicht in die Details gehen, ging um eine Umbuchung einer Reise, wo ich auch sagen muss, da habe ich leider auch Dinge erlebt, was Kommunikation seitens AIDA angeht, wo ich sage, oh, das macht keinen Spaß, ne? Also es war nicht so schön und das fand sie auch und aber da geht es ihr genauso wie mir. Wir sind halt irgendwie der Marke ergeben. Und wenn es auch nochmal noch so schlecht läuft, es ist wie in der Beziehung, man lässt auch mal wieder dann irgendwann.
Man lässt fünf gerade sein.
Ja, ne? Hat jeder mal einen schlechten Tag, ne? Also von daher, ja, da ist einfach irgendwie eine emotionale Verbindung da, wenn du 20 Jahre mit einer Marke unterwegs bist. Ja, das verbindet, ne?
Dann, da hatten wir auch im Podcast mal drüber gesprochen, dass die AIDA-Außendienstler ja immer, da habe ich ja mokiert, dass sie sich immer auf ihre Marke ausruhen, ja, und sagen, ja, die Leute kennen uns, die Leute buchen AIDA. Keine Frage, schönes Produkt für die richtigen Leute, alles gut. Aber sie haben sich im Marketing doch sehr drauf ausgeruht. Und ich finde die Aussage ganz interessant, dass sie Love Brand werden wollen, weil da müssen sie dann doch wieder ein bisschen mehr tun, wie sich nur die Leute kennen uns.
Ja, ja, natürlich. Also ich bin mir aber sicher, wenn sozusagen, und es werden ja der Reihe nach alle Sphinx-Schiffe wohl umgebaut, also auch die neuesten, also jetzt nicht sofort, aber der Reihe nach halt. Und wenn dann die neuen Schiffe da sind, ist sicherlich Potenzial da für neue Kunden. Viel spannender finde ich aber auch, also neben der Frage, wie die Schiffe aussehen, finde ich aber auch dann, wo werden sie eingesetzt?
Ja.
Oder wo werden dann die neuen Schiffe, also die neuen, vielleicht ersetzen die neuen, die alten auf gewissen Standardrouten, die einfach gut laufen? Und was macht man dann mit den frei werdenden Kapazitäten?
Wird es vielleicht auch mal neue Destinationen geben, ja, die es bisher so nicht gibt? Ja.
Genau. Ne? Also ich meine, da gibt es ja nun wirklich, ich meine, ich habe jetzt gerade letzte Woche kam von meinem Schiff ein bisschen Werbepost, die halt sehr stark auf Afrika momentan irgendwie scheinbar gehen. Und das ist ja bei AIDA eigentlich nur zwangsweise durch die Umroutung des Rote Meer-Themas momentan. Buchbar, aber nicht regulär. Und Afrika war ja mal angedacht mit dem Schiff AIDA Mira, das ja aber eigentlich in die richtige Fahrt gekommen ist, das quasi schon von Taufe an irgendwie unter einem schlechten Stern stand und nach Corona dann quasi nie wieder, ich glaube, das ist am Ende nur ein paar Monate gefahren. Und das sollte ja eigentlich so ein Afrika-Schiff irgendwie werden. Und ich glaube schon, dass Afrika viel Potenzial für schöne Routen bietet. Also spannend. Und auch von den Flugzeiten her, glaube ich, kann man es noch irgendwie, ist schon grenzwertig.
Gerade
aber
so, ist schon Fall, grenzwertig.
Aber ja, ich sag mal, je nachdem von wo aus du dann, vielleicht wenn du von relativ nördlich irgendwo, und dann, also da ist Potenzial drin und ich bin gespannt, wohin sie fahren
ich
werden.
Ich würde ja den Kreuzfahrtreedereien empfehlen, Mensch, versucht da mit Veranstaltern oder mit anderen Reiseanbietern Kombis anzubieten. Wenn ich schon in Afrika bin, dann mache ich eine Woche Safari, eine Woche Kreuzfahrt.
Ja,
du hast da in Südafrika natürlich nicht so viele Destinationen, die mit dem Kreuzfahrtschiff interessant anzufahren sind.
Ja, aber es muss ja nicht Südafrika sein.
Wo in jeder Ecke. Ja, ja, aber tatsächlich, du musst ja auch relativ ein bisschen politisch sicher sein. Du musst du hast ja schon ein paar Sachen, aber ich glaube, viele Leute sagen, so weit weg, okay, aber dann will ich ein bisschen was davon haben. Ich mache eine Woche Safari, meinetwegen in Kenia, Tansania, wo auch immer. Und dann gehe ich eine Woche aufs Schiff und schaue mir vielleicht einmal.
Ich meine, den Weg hat ja Ida ja schon beschritten mit den Schau-ins-Land-Kooperationen. Oder auch mal mit Aliana gab es ja auch eine Kooperation. Also von daher, ja, ich glaube, das ist. Ja, oder wird nicht mehr groß beworben zumindest. Also ist nicht mehr so groß.
Nee.
Aber nee, das ist sicherlich ein Weg. Und von daher, man darf gespannt sein. Ja. Aber wir lassen uns einfach mal überraschen.
Die Zeit bleibt spannend.
Definitiv. Ja, jetzt haben wir, ich hatte im Vorfeld gedacht, naja, Kanaren reden wir ja dieses Jahr schon das zweite Mal drüber, das machen wir irgendwie relativ zügig und jetzt haben wir schon wieder 1,5 Stunden uns hier nicht verquatscht, weil es ist ja schön, es ist ja,
wunderschön, wieder dir zuzuhören, auch was du alles erlebt hast im Kontrast zu den von ein paar Wochen, ne? Das ist tatsächlich ganz interessant, weil wenn man dann mal was anderes erlebt, obwohl man das gleiche tut, ist dann
genau. Also das war halt wirklich die größte Erkenntnis. Spannend. Man hat quasi den Rahmen ist der gleiche und trotzdem ist das Erleben ein anderes. Und da kann man, da sieht man auch, dass halt eine Aussage, die man heute trifft, aus einer Erfahrung, aus der Vergangenheit, vielleicht nicht immer für die Zukunft auch zutreffend sein muss. Also das ist ja gerade für uns in der Beratung dann vielleicht ein bisschen ein Punkt. Man hat mal was erlebt und dann kommen Gäste zurück und haben ein anderes Erleben und man kann es gar nicht nachvollziehen. Und wenn man das dann mal selber so hatte, dann weiß man, okay, ja stimmt, da war irgendwie dann, vielleicht haben wir der Wurm drin, wie auch immer. Na gut, dann sage ich vielen Dank, dass ihr, liebe Grusis, heute wieder dabei gewesen seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, da gibt es so ein Abo-Button irgendwie, klar, Glocke, sonst irgendwas, je nach Portal und
Je nach Portal könnt ihr uns dort auch bewerten oder einen Kommentar da lassen.
Immer gerne, ja.
Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft das auch für euch behalten. Ich so immer
Oder schreibt es halt nicht in die Kommentare, sondern irgendwie per Mail an uns. Kontaktdaten auf 2 Mann in einem Boot.
Könnt ihr natürlich auch jederzeit machen, genau.
Genau, und ansonsten, bis zum nächsten Mal und
haben wir eigentlich ein Instagram? Bespielen wir eigentlich inzwischen unseren Instagram? Ja, ich sehe gerade.
Ja, wobei, da fällt mir ein, du musst mir noch, das kann ich jetzt mal so hier on the air sagen, ich brauche noch das Cover von der letzten Folge, das noch hochzuladen, damit ihr auch bei Instagram natürlich dort bewerten könnt, was sage ich denn da? Kommentieren könnt, also ihr könnt natürlich auch, wenn es euer Portal nicht zulässt, einfach dann unter dem entsprechenden Cover der Folge auf Instagram kommentieren.
Weil Novum, ich habe das diesmal habe ich das Cover erstellt von der Folge, als ich auf der
Relax war. Fällt auch kaum auf.
Weil der Oliver war ja auf den Kanaren. Ja. Ich habe es versucht, so halbwegs in die gleiche Dings zu packen, aber.
Ja, das ist. Wir sind ja hier keine Profis. Also dann doch irgendwie schon, aber wir sind ja trotzdem irgendwie. Wir nennen uns jetzt hier an der Stelle. Also, wir machen das ja sozusagen in unserer Freizeit aus Hobby und Spaß und machen es nicht kommerziell. Und von daher. Ist das alles gut? Also, dann bis zum nächsten Mal, wann immer das sein wird. Wir freuen uns auf euch. Viele schöne Reisen. Und jetzt, würde ich sagen, alle Mann on Bord einfach mal.
Ahoi.
Macht's gut. Ja, eine Sache hatte ich noch, und zwar, du hast irgendwann mal in deiner Facebook-Gruppe, glaube ich mal, geschrieben, als es um das Thema Internet an Bord ging, dass manchmal auch, wenn man einen Telekom-Vertrag hat, das Surfen über den, jetzt muss ich mal überlegen, wie heißt es denn bei der Telekom, also so ein jetzt habe ich mich so gut vorbereitet.
Cellular at Sea.
Ja, Surf and Travel. Ich glaube, wie heißt das? Surf and Travel, Travel and Surf. Also, wenn man in ein fremdes Land geht und Telekom-Vertrag hat, bekommt man immer so eine schicke SMS, die sagt: Hier, wenn du jetzt hier klickst, kannst du quasi für so und so viel. Und witzigerweise bekam ich diese SMS jetzt auch das erste Mal an Bord und habe dann in der Tat mal die Preise verglichen. Und es wäre teilweise sogar günstiger gewesen als die Tarife von AIDA an Bord.
Also ich habe
das, ein bisschen.
Das an, Tatsächlich, Oliver, ich habe das in der Karibik auf der Seaside genutzt. Ich habe dann, da gibt es ein Tagespassschiff, also wo dann quasi einen Tag lang komplette Flatrate hast.
Genau.
Du hast da jetzt keine Bandbreite, dass du mega Videos verschicken könntest oder hier dir einen Netflix-Film streamen, aber für Social Media, für ein paar Fotos verschicken, für ein paar E-Mails verschicken.
Für die Standardsachen? Nein, definitiv.
Und tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, dass das sogar besser verfügbar ist als das WLAN an Bord.
Ja, ich meine, am Ende werden sie wahrscheinlich das ist die Frage, nutzt sozusagen diese Infrastruktur auch, also mal ein bisschen ausgeholt, bei IDA ist ja sozusagen, was man an Bord buchen kann, geht man ja über Starlink hier Elon Musk. So, jetzt ist die Frage, ja, ob sozusagen das, was man früher auch schon an Bord buchen, nutzen konnte, ob das noch die alte Infrastruktur nutzt quasi, die vorher schon an Bord war oder auch den Starlink ist.
Das nutzt auch den Starlink für die Datenkommunikation. Warum sollen sie irgendeinen anderen teuren Seesatellitendienst benutzen, wenn sie Starlink an Bord haben? Das ist ja Quatsch. Ja. Also das nutzt die gleiche Infrastruktur. Der einzigste Unterschied ist, wenn ich es an Bord buche als Paket, dann habe ich natürlich das über Wi-Fi. Kriegt das also übers WLAN funkmäßig in mein Handy. Und auf dem anderen Weg ist es einfach, wie wenn ich mich zu Hause in mein Datennetz 5G, 4G einwähle. Es ist über das Mobilfunknetz, dass das Schiff automatisch aufspannt, sobald sie auf See
sind. Das heißt aber sozusagen, wenn alle im selben WLAN unterwegs sind, denselben Funkkanal nutzen, kann das sozusagen die Bandbreite einschränken. Und ich dann der Einzige bin, der übers GSM-Netz sozusagen geht.
Genau, weil da kommt fast keiner auf die Idee, dass man das auch nutzen könnte. Einziger Punkt, den man immer beachten muss, da du natürlich an Land die Mobilfunkfrequenzen nicht nutzen darfst, schalten die das immer erst ein, wenn sie einen gewissen Abstand zum Hafen haben. Also immer nur, wenn du auf See bist.
Aber reicht ja.
Wenn ich an Land bin, habe ich sowieso.
Nein, also ich
habe. Ja, natürlich, wenn ich an Land bin, habe ich in Europa ja sowieso Roaming und ansonsten habe ich natürlich meistens eine eSIM für da, wo ich hin will. Aber für wenn ich auf See bin, dann ist es gar keine schlechte Alternative, muss ich sagen.
Also fand ich guter Hinweis und war echt erstaunt, dass die Preise, ich meine, es war jetzt kein Riesenunterschied, aber es war ein Hauch günstiger als eben die Flats von der IDA von dem Fall.
Ich glaube, der Tagespass war bei 14 Euro oder so.
14,90 oder so und bei IDA waren es 15 Euro. Aber hey.
Genau, und ich glaube 5 Megabyte oder so, oder wenn du eine Gigabyte-Begrenzung, wenn du bloß ein bisschen was brauchst, kriegst du auch ab 5,99 schon so einen kleinen.
Am Ende für viele auf jeden Fall vielleicht eine Option und wäre ein bisschen, ich meine, man braucht jetzt keine große technische Affinität, aber wenn man ein bisschen weiß, was die Unterschiede sind, kann das für den einen oder anderen echt eine Option sein.
Ja. Von daher. Gibt's übrigens auch als eSIM, wenn man keinen Telekom-Vertrag hat, gibt es auch als eSIM zu kaufen. Dass man sich in Cellular etc. einwählen kann.
Das habe ich ja noch nie genutzt, eSIMs in anderen Ländern. Aber das ist mal ein Thema, ich muss mich da mal einarbeiten, so ein bisschen, glaube ich.
Können wir auch mal drüber reden,
ja. Ja, sehr schön. Dann, gut. Bis dann.
Ciao.
So, oh, nee.
Was ist denn?
Warte.